Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Audrey von dem Podcast Faserplauderei. Es ist eine ganz besondere Folge, weil wir ein sogenanntes Crossover machen. Das heißt, Teile der Folge wird es bei mir auf dem Kanal geben und Teile der Folge bei Audrey. Bei Audrey auf Faserplauderei-Kanal findet ihr bereits unsere Aufnahme. Heute hört ihr mehr zu unseren Planungen, Neuzugängen. Das Thema des Monats ist natürlich, wie entsteht ein Podcast? Und ich tausche mich mit Audrey zu Terminen aus. Und natürlich sind wir hier und da ein bisschen von den Wegen abgekommen und plaudern über das und jenes. Unter anderem, was Audrey auf der H&H begeistert hat. Und ich habe Audrey kurz ein bisschen sprachlos bekommen. Viel Spaß beim Hören der Folge. Bevor es weitergeht, noch ein bisschen Hausmeisterei. Ihr fragt euch sicherlich, wie geht's mit dem Podcast weiter? Und ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen. Die Kammerarbeit macht mir sehr viel Freude. Es gab jetzt schon die erste Kammersitzung und so einen sogenannten parlamentarischen Abend, wo Politiker und Gesellschaftsführer da waren und wir eben den Stand der Psychotherapie und die Kammer aufgeklärt haben. Das war alles super spannend und es kostet einfach Zeit und das ist aber Zeit, die ich sehr gerne investiere. Im Moment würde ich das gerne so planen, dass ich mal hier und da einen Podcast aufnehme, vielleicht auch mal alleine oder eben mit einem Gast. Der Podcast wird wahrscheinlich dadurch nicht mehr monatlich kommen. Ich versuche so im 2-3-Monats-Rhythmus euch zu begleiten und freue mich, dass das diesmal geklappt hat. Hallo Audrey.
Hallo Claudia, schön bei dir zu sein.
Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, wobei wir heute eine sehr spezielle Folge aufnehmen. Das heißt, du bist sowohl bei mir als auch ich bei dir Gästin oder Gast, je nachdem, was du bevorzugst. Und ja, da freue ich mich schon total drauf. Von daher ist bei mir heute eine kleine abgespeckte Variante als üblich, weil alles, was bei mir nicht zu hören ist, ist bei dir dann zu hören.
Das ist super. Und ich leite nachher nochmal rum, dann sind wir in dieser Unendlichkeitsschleife.
Genau. Ja, aber vielleicht magst du dich erstmal so mit 2-3 Worten selber vorstellen, den Zuhörern und Zuhörern vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass dich jemand aus meiner Bubble nicht kennt, aber kann ja sein.
Also mein Name ist Audrey. Viele kennen mich als Faserplauderei, da bin ich auf Instagram unterwegs und auch mit einer Website. Ich habe auch einen Audio-Podcast, der heißt genauso, Faserplauderei. Und ich erzähle da, ja, wie der Name schon sagt, so aus meinem Leben und was ich so handarbeitstechnisch mache. Ich habe mich damals nicht festgelegt auf irgendwie Stricken, Nähen, dies, das, weil meine Interessen da so hin und her schwanken und ich dachte, Faser, das nimmt so alles und nichts mit. Genau, und ja, ich bin in der Audio-Podcaster-Welt unterwegs. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Fühler mal noch nach YouTube ausgestreckt. Also ich habe da ein paar Pläne, aber noch nichts umgesetzt und bin ganz gerne in dieser Wollbubble unterwegs in Deutschland, also so Wollfeste, was man so kennt. Ich höre die eingängigen Podcasts und ja, das beschreibt mich so plus minus.
Du kommst aus dem Saarland, glaube ich.
Richtig. Ich versuche immer zu vermeiden, dass man das so direkt hört. Aber ja, das kommt durch, so bei dem Tischfisch und so.
Naja, ich komme ursprünglich aus Sachsen, also genau von der anderen Seite von Deutschland quasi. Wohne jetzt aber in Göttingen, wo hier alle Hochdeutsch reden und ich kriege das auch nicht so richtig hin. Ja, also von daher, ja, machen wir heute so einen Mix aus Saarländisch und Sächsisch.
Was ist doch, ich habe irgendwann mal gelernt, dass das von der Herkunft, vom Dialekt gar nicht so weit auseinander liegt. Also irgendwie ist das, frag mich.
Echt jetzt?
Ja, da müsste man jetzt einen Linguisten fragen. Nicht, dass ich das mal studiert hätte, aber ja, ich habe schon mehr vergessen, als ich mal. Naja, wurscht.
Okay. Hätte ich jetzt gar nicht in eine Ecke getan. Ich hätte jetzt gedacht, Saarländisch ist sehr durch Französisch geprägt, hätte ich gedacht. Aber vielleicht ist das nur eine, also wegen schon allein aus geschichtlichen Gründen, aber vielleicht ist das auch bloß falsch zusammengenödelt.
Ich recherchiere das mal irgendwann. Und dann stecke ich das in eine Shownote.
Reichst du das mal
genau,
nach?
Genau, das muss ich jetzt nochmal gucken.
Aber bei uns im Podcast gibt es so ein Running Gag quasi. wenn Dialekte zusammenkommen, nämlich wie sprichst du Gratin und Balkon aus?
Oh, jetzt habe ich ja einen Fokus drauf. Also Gratin.
Also
Ich sag Balkon, wenn ich Deutsch spreche, aber ich bin ja, also ich habe so ein bisschen tatsächlich diesen französischen Background. Also mein Papa ist Franzose, ich wohne auch hier ganz nah an der Grenze. Also ich kann da quasi rüberlaufen, wenn ich das möchte. Aber die Franzosen erkennen ja Lothringen, also auf jeden Fall den Sprachraum, jetzt auch nicht wirklich als Frankreich an. Also ein Pariser, der würde mich auslachen. Und es gibt hier so einen Dialekt in der Grenzregion, also den nennen wir hier Patois. Ich glaube, das ist allgemeine Beschreibung für Dialekt. Und der ist sehr deutsch. Das ist sowas wie Mini Grand-Mère hat Patois gerettet. Das ist, ja,
Okay.
deswegen habe ich auch, bin ich nicht bilingue. Also ich verstehe da vieles. Ich weiß, dass man Balkon sagt, aber hier in Saarbrücken sagt man Balkon.
Ah ja, okay. Also bei uns in Sachsen sagt man nämlich Balkon, also so ein bisschen wie eher mit G hinten und Krateng.
Parfum?
Und dann müssen wir mal. Nee, Parfüm sagen wir. Parfüm, würde ich sagen. Also genau, aber das war mal so eine Zeit lang hier ein Running Gag im Podcast, wie das ausgesprochen wird. Auch Salat oder Salat sind zwei sehr unterschiedliche Varianten. Also es gibt so ein paar Wörter, die in Deutschland unterschiedlich ausgesprochen werden.
Tatsächlich, ja.
Genau. Aber jetzt, wir verhuddeln uns sonst in Dialekten und wir sind ja kein Dialekt-Podcast, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da so ein bisschen Faible habe, weil ich finde das so schön, einfach wie unterschiedlich Dinge ausgesprochen werden und also genau, wo da so die Grenzen sind. Aber kommen wir vielleicht zu dem, weswegen wir uns ja eigentlich treffen, nämlich über unsere Projekte zu sprechen. Und die aktuellen Projekte, die gibt es dann bei dir im Podcast. Wir steigen heute gleich ein in das, was noch in Planung ist, also das, was quasi in den Köpfen rumwuselt, obwohl man ja eigentlich noch mit was anderem beschäftigt ist. Was wuselt bei dir so im Kopf?
Oh, da wuseln diverse Sachen. Also ich war neulich in einem Local Yarn Store hier in Homburg und bin da über eine neue Garnqualität gestolpert, die wohl auf der H&H in diesem Jahr schon total gehypt war, was aber völlig an mir vorbeigegangen ist. Und das ist Ananasgarn und ich muss mich jetzt einmal bücken und die Banderole aufheben, dass ich da ein bisschen mehr zu sagen kann. Das ist von Langjans und das besteht so 70% aus Lyocell und 30% Ananasfaser. Ich glaube, das ist dieser Strunken oben von der Ananas, diese Frisur, die die trägt, wenn die verblüht ist, vermutlich. Das ist jetzt so 50% richtig, was ich sage. Wer es besser weiß, muss das nochmal korrigieren. Und ich habe festgestellt, dass ich im Sommer eigentlich mehr Strick trage als im Winter. Warum, weiß niemand. Wahrscheinlich, weil man keine Ärmel stricken muss und ich deswegen Sommertops super finde. Geht nämlich schneller, also relativ. Und ich habe in letzter Zeit viel mit rein naturbelassenen Garn gestrickt. Also gerne reine Seide oder Seide-Leinengemisch. Und das ist jetzt auch so eine Naturfaser ohne Plastik drinne, die ja eine sehr robuste Haptik hat, die ich jetzt noch mal ganz spannend fände, auch für einen Sommertop und vor allem, ja, mal gucken, wie das so klimatisierend wirkt. Ich finde ja, die reinen Seideteilchen sind gerade im Sommer gut, weil die einfach nicht müffeln. Also Baumwolle oder noch schlimmer irgendwas, wo noch ein Elastan oder was drin ist, finde ich immer sehr unangenehm, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist und muss dann in der U-Bahn mal sich oben an der Schlaufe festhalten. Und ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht, eben mit diesen Naturfasern. Und das hier fand ich jetzt richtig spannend. Und da muss noch ein Pattern her. Also da war ich jetzt schon wild am Googeln. Irgend so was Spaghetti-mäßiges. Es gibt diese ganzen Camisol-Shirts. Da muss ich mal gucken, was es letztlich wird. Ja.
Ich hatte auch so das Gefühl, dass irgendwie so Alternativgarne dieses Jahr bei der H&H so ein Ding waren. Also Ananasgarn hatte ich tatsächlich schon gehört, dass das vorgestellt worden ist. Und ich glaube, hatten die Pasquali eins mit Algen vorgestellt, wo Algen
Ja.
drin verdingelt sind. Also das scheint so ein Ding gerade zu sein, so alternative
Pflanzen. Guck mal, du hast da sogar so ein Kärtchen.
Genau, ich war bei Pasquali gewesen. Die haben in diesem Jahr, ich glaube Arctic Pearl heißt es. Jetzt müsste ich nochmal gucken. Und zwar, genau, das,
ja, das
war
klingt gut.
Aus... Mhm. Jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht. Doch, da unten ist es. Arctic Pearl Vegan steht schon mal daneben. Genau, die hatten auch einen Fokus eben auch auf vegane StrickerInnen. Und haben da ein paar Sachen im Angebot. Das ist aus Alge, aber was ist noch dazu? Das steht jetzt nicht dabei. Aber das hat so eine ganz kühle Haptik, hat auch einen schönen Glanz und ist, glaube ich, auch ganz spannend, um das mit noch einem Beilauffaden zusammenzuhalten. Aber das war tatsächlich der Trend in diesem Jahr, habe ich auch so gesehen.
Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich es finde, was da noch drin steckt. Immer diese Cookies, das noch akzeptieren, Newsletter, meine Güte. So, auch mit Lyocell. Also Lyocell, Meeresalgen und Eukalyptus. Also der Lyocell ist aus Meeresalgen und Eukalyptus gemacht worden, weil Lyocell ist ja auch nur eine stark mit Chemieprozessen gewonnene Faser. Das war vielleicht jetzt noch das einigermaßen korrekte. Genau. C-Sale heißt es dann quasi, wenn es so gewonnen wird.
Ja, steht genau.
Hier. Vollständig biologisch abbaubar. Respekt.
Ja, das finde ich ziemlich cool. Vor allem, weil es auch so ein bisschen diesen Schein hat, was man ja normalerweise oft mit Plastik irgendwie in die Garne reingebracht wird. Also ich meine, oder Seide.
Oder Seide, ja.
Genau, bei Seide sind halt die... sage ich mal, 100% Veganer raus, ne, je nachdem, da gibt es ja dann auch diese Tussa-Seide, wo die Raupe vorher schlüpfen durfte, dann ist das Garn aber nicht mehr ganz so glänzend, weil es halt an diversen Enden abgebissen ist, ne.
Ja, aber sonst ist Seide, ja, muss man schon auch aufpassen, wenn man Seide kauft, ne, da werden, also für die, die das nicht wissen, da werden diese Raupen in ihrem Kokon quasi gekocht, ausgekocht. Die sterben dann fröhlich dabei und wahrscheinlich nicht so fröhlich und dann wird dieser Kokon quasi, diese Spinnfasern aus dem Kokon gelöst und genau, es gibt Seidenhersteller, die da drauf achten und dann haben die Seiden verschiedene Namen. Tussa-Seide ist eins und dann überlege ich gerade noch, es gibt noch eine andere Art von Seide, ich glaube Borettseide oder so ähnlich, da wird aus den Resten der Seidenproduktion was hergestellt, aber ich auch gefährliches Halbwissen.
Ja, also ich glaube immer, wenn der Faden so ein bisschen, also wenn der nicht ganz glatt ist, ist es halt eins, was entweder recycelt wurde, wobei da weiß man vorher auch nicht, was mit der Raupe passiert ist. Das andere wäre, glaube ich, die Maulbeerseide, diese klassische, die man so kennt, stimmt, wo das so total shiny ist. Also ich habe beides schon benutzt, beides schon verstrickt und es gibt von Ito, ich glaube, die Kino ist eine ganz tolle Qualität. Ich meine, das ist eine Tussa-Seide. Müsste ich jetzt aber auch noch mal nachgucken. Bin großer Ito-Fan auch für diese Sommerteilchen.
Ja, okay. So, also haben wir jetzt über verrückte Garne gesprochen quasi. Ananasgarn steht also bei dir im Programm, in der Planung. Da bin ich ja sehr gespannt, was du dir daraus strickst aus dem Knäuelchen. Welche Farbe hast du dir gewählt?
Ein wildes Oatmeal-Beige.
Okay.
Ja, es ist auch immer so mit den Farben. Also so bunt finde ich ja super bei Socken und Tüchern, aber tragen tue ich halt meistens dann doch die dezenteren Töne. Ja,
absolut. So ist das. So macht man das.
Wie schaut es bei dir aus?
Meine Pläne sind tatsächlich schon ein bisschen vorgegeben, in Anführungsstrichen. Ich habe im Januar mit einer befreundeten Strickerin hier aus der Umgebung, der lieben Grit, liebe Grüße, die Ducati Socks Challenge ausgerufen quasi, weil wir beide festgestellt haben, dass wir diese Socken von Ducati, also diese Vereilsocken, total hammergeil finden, uns aber beide noch nie getraut haben, die einfach mal zu stricken. Und aus dieser Schnapsidee ist irgendwie jetzt eine Insta-Gruppe mit fast 100 Leuten geworden und irgendwie stricken alle fleißig Socken. Und wir haben es bewusst langsam angehen lassen, weil sowohl Grit als auch ich wenn wir an solchen Nittelungs mitmachen, fühlen wir uns ganz schnell unter Druck gesetzt. Also das kennst du ja sicher auch. Es kommt ein Nittelung, man denkt sich, yeah, das mache ich mit. Und man schlägt an und man freut sich total. Und irgendwie 3 Tage später ist jemand schon fertig.
Ja.
Und dann geht meine Lust so verloren. Dann denke ich so, ich fühle mich veralbert, ich habe keinen Bock drauf. So. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das wird so eine Jahreschallenge und wir lassen das ganz langsam angehen. Wir suchen ganz in Ruhe uns eins von diesen 1000 Mustern aus. Wir suchen uns ganz in Ruhe unsere Wolle aus. Aktuell sind wir gerade dabei, verschiedene Techniken uns anzueignen, also wenn man da noch muss quasi. Ich habe mir jetzt gerade angeguckt, wie man Socken gleichzeitig strickt, also auf so einer Matching Loop. Das habe ich einfach noch nie gemacht. Ja, geht, hat mich jetzt aber für VL jetzt nicht so vom Focker gehauen. Also ein ganz schönes Fadenwirrwarr schon nur mit der normalen Sockenwolle. Und stell mir jetzt gerade vor, wenn da noch 2 Knäuel zusätzlich dazukommen für eine zweite Farbe. Ach nee, aber da bin ich schon vorgewarnt worden. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht für Unisocken mal oder so. Genau, und das heißt, meinen Punkt habe ich schon abgearbeitet diesen Monat. Und am 15. Juni wird angeschlagen. Schön im Sommer, wenn man sonst nichts strickt. Schlagen wir eben für Eilsocken an. Ne?
Ja, aber genau. Socken sind doch das perfekte Sommerprojekt. Die passen überall in eine kleine Tasche, wenn man nicht viel schleppen genau. will. Die kannst du mit auf Reisen nehmen. Das ist doch super.
Ich finde das auch.
Habt ihr einen Hashtag, den ihr auf Instagram benutzt?
Ja, tatsächlich Hashtag Tucati Socks Challenge. Kann ich auch nochmal in die Shownotes packen.
Ja, und du hast gesagt, eine Instagram-Gruppe. Ist das eine Funktion, die ich noch nicht kenne? Kann man da Gruppen oder Gruppen bilden?
Tatsächlich wusste ich das auch nicht. Als wir das gepostet haben im Januar, dass wir das machen wollen, haben ganz viele unter den Post geschrieben, ob wir eine Gruppe machen. Und Grit und ich so, okay. Und tatsächlich kann man Gruppen eröffnen. Also Grit hat es am Ende gemacht. Wie das technisch genau geht, muss man wahrscheinlich Grit fragen. Aber man kann bei Instagram Gruppen eröffnen und Leute zu diesen Gruppen einladen. Und dann haben wir quasi noch einen Post gemacht. Hey, wer in die Gruppe will, soll hier mal antworten. Ich habe Bock dabei zu sein. Und dann haben wir die alle in die Gruppe gewippt. Und da sind jetzt irgendwie, genau, da geht's jetzt munter. Also wie wahrscheinlich wie früher diese Facebook-Gruppen, weißt du? Nur, dass ich nie bei Facebook war.
Ja.
Genau. Und genau, und da tauschen sich die Teilnehmer über Tipps und Tricks aus. Manche haben auch schon Socken fertig, manche fangen jetzt erst an, manche sind noch uneins, welche Farben sie wählen. Also da tauschen die sich quasi so untereinander aus und geben sich gegenseitig Tipps und Tricks. Und die Kati vom Sockenlabel Design ist auch mit in der Gruppe und hat schon mal ganz am Anfang da so Tipps und Tricks geteilt zum Thema, wie anfängertauglich sind ihre Designs, und hatte da so eine Tabelle gemacht. Das war eigentlich ganz schön, wo man dann gucken konnte, wie anfängertauglich ist das Design, was man da gewählt hat quasi. Genau, das war irgendwie ganz nett. Ja, und da werkeln wir so vor uns hin. Man kann aber auch ohne die Gruppe teilnehmen. Also ich kann doch verstehen, ich weiß nicht, ich bin Mutter zweier Kinder. Ich habe so gefühlt 20 WhatsApp-Gruppen mit irgendwelchen Eltern und Kram und bin eher von solchen Gruppen eher abgeschreckt im Alltag. Und also man kann auch einfach so teilnehmen, wenn man Lust hat. Und Ziel ist am 15. Dezember ein Paar Socken, also das zweite Exemplar im Idealfall auch gestrickt zu haben. Genau. Und genau. Und die Katharina von dem Label, die hatte schon, als sie mitgekriegt hat, dass wir das machen, war die ganz begeistert und hatte, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal in einen der vielen Posts gucken. Jedenfalls wird sie irgendwas verlosen an die, die am die unter dem Hashtag ein fertiges Sockenpaar gepostet haben, dann quasi.
Das finde ich sehr cool und ich finde auch die Ducati-Socken richtig toll. Ich habe da ganz viele auf meiner Like-Liste. Ja, ich finde schon diese Fersenkonstruktion und dann gibt es was mit Ankern und es gibt was mit Kleeblättern, die ich noch so im Hinterkopf habe. Und ich habe mal von ihr diese mit den Bömmels dran gestrickt.
Woodwalkers? Nee. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber ich weiß, welche du meinst, die sind ein bisschen höher gestrickt, damit die Bömmels über den Schuh drüber gucken, genau, aber über einen Wanderschuh quasi. Ja, ich komme auch gerade nicht drauf, wie die heißen, aber ich denke, das findet man auf jeden Fall, wenn man Ducati bei Reverie oder auch bei Google eingibt, dann kommen da haufend Bilder, genau.
Ja.
Bei uns muss tatsächlich eine Vereilsocke gestrickt werden, also das ist quasi die Voraussetzung. Es muss keine Vereilsocke sein, die komplett durchgängig vereil ist. Also es gibt ja auch Socken von Ducati, wo es quasi nur eine Vereilborte gibt oben. Was heißt nur? Also wo es eine Borte bloß ist quasi, zum Beispiel, ach, wir hatten das letztens gestrickt, diese Chicken Run Socks kann man, glaube ich, stricken, da sind nur oben sind so Küken und Hühnerchen und dann gibt es so eine Frühlingssocke mit so Tulpen, wo nur oben am Rand so Tülpchen sind, also das wäre, also das ist quasi auch möglich und dann kann man einfach mitmachen und genau. Aber Grit und ich, wir stricken komplettes Vereil quasi über den ganzen Fuß. Grit strickt den Zwergenaufstand und ich werde die Hope Socks anschlagen. Das sind die übrigens mit dem Anker und dem Kreuz und dem Herz. Und
ach ja, ja, die finde ich ja total geil. Oh, vielleicht muss ich da ja noch irgendwie einsteigen.
Ja, auch, ich mach gerne. Noch mal. Also du hast ja, ja noch Zeit, also ne, weil wir haben uns ja so viel Zeit gelassen.
Genau. Also der Ansatz ist ja total meins, weil ich habe auch, das Leben geht immer vor, da hat mir irgendwie noch eine Arbeit und ich meine, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie Menschen das mit Kindern machen, es ist mir ein absolutes Rätsel, ich bin mit mir schon fast überfordert, aber von Juni, sagt ihr, bis Dezember, da krieg sogar ich ein paar Socken hin. Und das mit dem Vereil finde ich total spannend. Ich habe mal ganz blauäugig vor Jahren, da habe ich noch nicht so lange gestrickt, ein paar Vereilsocken für eine Freundin gemacht. Und ja, so Nadelstärke größer und Fadenspannung, das war so, ja. Und dann habe ich die kaum über den Fuß gekriegt und dachte, naja, man kann sich ja anstrengen, hat aber auch nicht überlegt, dass die Freundin vielleicht nochmal eine ganz andere Körperproportion hat als ich. Und das, ja, das, ich denke, es war ein schönes Geschenk, um sie an die Wand zu hängen. Ich sollte mich mal wieder ranwagen.
Genau, und ich glaube, da gibt aber tatsächlich die Katharina sehr viele Hinweise. Die hat auf ihrem Instagram-Kanal auch unheimlich viele Videos, wie sie die Fadenentspannung reguliert. Dann zumindest in dem Sockenmuster, was ich habe, gibt es zwei Weiten, also zwei verschiedene Weiten, also für etwas schmalere Füße und etwas für breitere Füße. So dass man eigentlich zu einem, ich denke, wenn man alle ihre Tipps berücksichtigt, die im Internet so von ihr kursieren, dass man da eigentlich zu einem guten Ergebnis kommt, auch wenn man jetzt noch nie Vereil gestrickt hat.
Ich finde ja auch,
also man zumindest muss sagen, meine Hoffnung.
Ja, man muss auch Dinge einfach ausprobieren. Ich glaube, eines meiner ersten Strickstücke war ein eine Aran-Jacke, die bis zur Wade ging mit Zopfmuster und hast du nicht gesehen. Weil ich wusste ja nicht, dass das schwer ist, in Anführungszeichen.
Schwer ist, genau. Genau.
Und dann habe ich es gemacht und auch bei diesen Socken, die sind zwar, also ja, das ist jetzt nicht perfekt geworden, aber da ist die Lernkurve halt auch steil. Wenn man auch mal was falsch gemacht hat, dann hat man so viele Erkenntnisse, davon profitiert man ja auch, deswegen auf jeden Fall rantrauen. Und ich sage mal, das ist absolut, ja tatsächlich ein Kall, also der machbar ist, wie du sagst, wenn ich bin auch immer völlig überfahren, wenn die alle mit ihren Stephen West-Tüchern und alle zwei Wochen kommt ein neuer Hint und
die oh werden Gott, dann fertig in der Zeit, ne, genau.
Ja.
Dann denke ich auch so, okay, ich wäre noch bei Clue 1, wenn ihr alle fertig seid, oder alle irgendwie, genau.
Genau so. Nee, finde ich eine coole Sache.
Ja, deswegen. Also das ist in Planung und weil jetzt langsam Mitte Juni ansteht, werde ich jetzt wahrscheinlich nichts Neues anschlagen, sondern da mal ein bisschen vorbereiten, mein Sockending.
Und moderierst du das dann auch in der Gruppe oder ist das alles so ein bisschen anarchisch?
Wir geben uns Mühe, ab und zu mal ein paar Herzchen zu verteilen. Wir müssen Gott sei Dank gar nicht viel moderieren, weil die Leute sehr nett, höflich und freundlich mit sich umgehen. Also mussten noch nicht schimpfen und gar nichts. Also ist wirklich sehr nett und meistens, ehe ich schnalle, dass dort eine Frage war, ist über den Tag schon 10 richtige Antworten gepostet worden und dann verteile ich immer sehr noch ein paar cool Herzchen und freue mich, dass das so gut läuft. Aber Grit und ich waren auch total überrascht über die Resonanz. Also damit hätten wir im Leben nie gerechnet. Wir dachten, wir stricken da so irgendwie so rum und es interessiert so vielleicht 10 Leute. So, aber es war im Januar eine sehr starke Überraschung. Also wir haben irgendwie uns an dem Abend, wo wir das gepostet haben, haben wir vormittags gepostet und abends haben wir uns angerufen, weil wir so fertig waren. Und Grit meinte so am Telefon, Claudia, ich glaube, wir haben Instagram kaputt gemacht. So, dass einfach so viele Leute Bock darauf hatten und so viele Leute offenbar wie wir immer so darum rumgekreist sind oder wie du ja auch sagst, ne? Man hat haufend Markierungen sich gemacht dazu, weil man die alle so schön findet, aber irgendwie noch nie sich getraut, jetzt mal eine zu stricken. So. Und
hey, ich glaube, ich habe sogar mal, jawohl, Sockenknäule. Ich glaube, ich hätte sogar das Garn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich musste mal irgendwo, dass es portofrei wurde, habe ich gedacht, das strickt man ja mal mitbestellt.
Absolut. Und jawohl, wird tatsächlich viel verstrickt. Also letzten Monat war ja die Garnvorstellung, also welche Garne wollen wir nehmen, was haben wir so rausgesucht, da haben viele sich für jawohl entschieden, quasi für diese Wolle, für die genau. Ich habe ganz klassisch handgefärbte Wolle von Semmelin Dyeworks, weil Ducati ja ganz viel auch selber Semmelin Dyeworks verstrickt. Und ich dachte, okay, also wenn ihr Ducati Socke, dann Wolle von Semmelin Dyeworks, genau.
Oh, die färbt so geil. Also ja. Da bin ich ja dann schon so, ich trage meine Socken auch, ne? Wenn ich die habe, ich trage die und ich schone die nicht in Stiefel, ich laufe auch zu Hause auf Socken über den Boden und so. Und dann denke ich so ein edles Garn von Semmelin Dyeworks, das ist zu schade für den, ist natürlich bescheuert, also ist mir irgendwo auch klar.
Aber es hält gut, es ist ja, ne?
Ja, aber das ist so schön, das will ich am Hals, auf dem Kopf, also so. Aber ich weiß, was du meinst. Man kann,
wenn man schon so ein Kunstwerk strickt, finde ich, ja. Also es ist ja, das sind ja kleine Kunstwerke.
Absolut.
Und wenn sie mir nicht passen, klöppel ich mir die nämlich auch an die Wand, dann kriegen die einen Bilderrahmen.
Ja, oder Adventskalendersocken. Und du lässt die dann von jemand anderem befüllen.
Okay. Aber bei dir steht ja auch noch, du möchtest dir ja auch noch eine neue Technik aneignen. Also ich werde mir Pfeilsockenstricken aneignen und du hast geschrieben, dass du hier Sticken lernen möchtest.
Ja, ich möchte gleich ein ganz neues Hobby, weil ich ja so viel Zeit habe für all die Sachen, die ich mir so vornehme. Ich habe meine Sachen hier auf den Boden geschmissen. Ich halte das mal hoch, dass du es sehen kannst. Kennst du das?
Ich kann es sehen, genau. Kunstvoll ist, Sticken. Doch, habe ich schon mal gehört.
Das ist vom Stiebner Verlag übrigens. Also wir haben viele gute Verlage und wir haben den Stiebner Verlag. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Schätzchen unter den Handarbeitsbuchverlagen. Es ist ein kleiner Familienbetrieb, bin ich mir gar nicht sicher. Aber es ist ein sehr kleiner Betrieb mit ein paar Mitarbeitern. Die sind alle ganz nett und die haben ein Auge für die besonders guten Handarbeitsbücher. Und das hier ist der Autor, die Autorin heißt Juno. Ich glaube,
Stiebner Verlag macht sich doch auch so ein bisschen zur Aufgabe, Bücher aus anderen Ländern auch zu übersetzen und so ein Kram, ne?
Richtig. Und ich glaube, das ist aus Japan, wenn ich mich nicht irre. Ich überfliege gerade. Die macht diese wunderbaren, puscheligen Stickereien. Also die macht so kleine Tierchen, Füchse, Eisbären und die Füchse haben dann so einen puscheligen Schwanz und so und das ist so süß, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte und das ist wahrscheinlich ein Haufen Arbeit und so, aber und ich brauche natürlich erstmal alles, also dann brauchen wir ja Stickkram und Stickgarn und man kann sich erst noch mal eindecken, also shoppen ist ja auch nochmal ein Hobby für sich, weil ich bin nicht so schlimm wie andere, also ich mag nicht gerne, wenn viel Zeug rumliegt, was ich da nicht benutze, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass ich das wirklich mal angehen werde, weil das auch nicht so trutschig ist. Es gibt gibt immer wieder, oder im Moment sehe ich ganz viel in meiner Bubble Leute, die auch so Kreuzstich machen oder die diese Jahresprojekte sticken. Das heißt, die haben dann einen Stickrahmen, teilen sich den in 12 Felder auf und machen dann irgendwie für jeden Monat so ein Freeze. Ich finde also diese Ästhetik von diesem Buch wirklich so gut, dass ich das ausprobieren möchte. Und dann kommt schon wieder die nächste Frage, wo stickt man dann was hin? Weil man möchte das ja auch, also vielleicht Beutelchen oder so. Mal gucken. Aber das ist auch ein Hobby, wo man, glaube ich, immer hingucken muss bei dem, was man tut. Also es ist eigentlich total bescheuert, weil Stricken mache ich deshalb gerne, weil das auch mal so eine Socke, so eine Stino, kann ich halt auch ohne hinzugucken mal so wegklöppeln, wenn irgendwie eine Konferenz ist. Aber ja, so mein besseres Ich in meiner Vorstellung von einer perfekten Welt sitze ich beschaulich auf meinem Balkon und stick mir sowas. Das Buch habe ich schon mal.
Eine Freundin hat mir letztens ein Foto geschickt, einen Kellerfund mit einer Kiste. Und hatte mich gefragt, sie hat keine Ahnung, was das ist, ob ich es gebrauchen könnte. Und da waren Haufen Sticksachen drin, also Stickrahmen und Vorlagen und Stickgarne. Sie wollte es mir zuschicken. Also falls dort zu viel drin ist, kann ich ja einen Teil zu dir schicken quasi. Und dann musst du nicht kaufen, sondern kannst erstmal experimentieren mit irgendwelchen Gruschkram aus dem Keller.
Also ja, ich sage jetzt hier, ich nehme Stickrahmen und wahrscheinlich werde ich nachher zugeworfen damit. Aber ich habe tatsächlich noch gar nichts. Das fand ich spannend. Genau.
Ich muss es mir auch erstmal angucken. Sie hat gesagt, sie packt es so, wie es ist, kommt ein Versandaufkleber drauf und zu mir und dann, genau, es war auf dem Foto. Aber
kann
war genau
sowas,
das zu erkennen.
Kann sowas, das habe ich mich schon mal gefragt, ich kann so ein Garn schlecht werden? Also ich denke, so ein Polygarn, das wird wahrscheinlich irgendwann spröde, aber so ein Baumwoll mehr zerrissiert, mehr, wie heißt es?
Na, verrottet, also, ne? Also irgendwann.
Ja.
Baumwollgarn
aber da
würde ja rotten irgendwann.
Ja, da brauchst du irgendwas, was das zersetzt. Aber das, also deswegen, wer da mehr Infos hat, ne, ihr könnt mich anschreiben auf Instagram und mir dann mal ein paar Sachen erklären.
Ich werde ja immer wieder erstaunt angeguckt, wenn ich sage, ich hole auch Nähgarn manchmal vom Flohmarkt so, ne? Also wenn jemand auch so Funde hat. Was? Das reißt doch dann super schnell, aber man kann ja einfach auch mal einen Reißtest vorher machen. Also man kann ja gucken, ist es eins, was gleich zerreißt oder hält es ein bisschen stand? Und ich habe bis jetzt toi, 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 da noch nie Probleme gehabt, wenn mein eigener Reißtest gehalten hat. Von daher würde ich mir das Stickgarn genauso angucken. Ich würde gucken, ist es reißfest quasi oder zerbröselt es mir schon in den Händen, wenn ich nur puste? So, genau. Aber ich bin eher an die Stickrahmen, die sahen nämlich aus wie Holz. Da bin ich eher mal gespannt, wie das aussieht. Also, wenn es was Verwertbares ist, kann ich mich ja nochmal bei dir melden. Wenn es nur Krusch ist, dann sortiere ich aus. Aber ich mag solche Kellerfunde von meinen Freunden sehr.
Ja. Nee, ich finde gerade auch den Reißtest, den du beschrieben hast, das ist so clever. Ich habe jetzt in der Schule Arbeitslehre eine Klasse übernommen und bin jetzt mal ganz selbstbewusst in den Textilraum gegangen. Und die haben, da hatten wir Schulwebrahmen und die haben jetzt so kleine, so Mini-Teppiche gewebt. Und was machen wir damit? Ja, ich klöppel denen so kleine Beutel zusammen, da können sie noch einen Knopf dran nähen und dann haben die so was, was sie mit heimnehmen können. Und ich wollte halt, dass das fixiert ist, so mit einem Zickzackstich über dieses Ende von diesem Gewebten gehen, dass sich das eben nicht aufdröselt. Und wir haben richtig geile Bernina-Maschinen in der Schule. Also da war eine Vorgängerin. Ich bin richtig angefixt. Hat da richtig investiert. Und dann dachte ich, ich stelle mich hier an wie so ein Depp. Es klappt nicht und hier klappt es nicht. Und im Endeffekt war es wieder nur das Garn. Ich habe halt irgendwas aus dem Schrank genommen und habe es nicht getestet. Aber bis man dann draufkommt, ne, und dann nochmal die Nadel und nochmal alles eingefädelt und eine andere Maschine liegt wahrscheinlich an mir und es ist einfach ein gutes Nähgarn. Das ist ja, also es ist sonst wie mit einem stumpfen Messer irgendwie eine Tomate schneiden, ne? Ja.
Und wenn das gut gelagert wird, hält auch ein gutes Nähgarn, denke ich, lange. Und genau, von daher, ich habe keinen Stress, auf Flohmärkten noch sowas mitzunehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass es gut gelagert worden und es besteht meinen Bedingungen quasi am Flohmarktstand. Genau. Ja, und
ja
wenn
cool.
Dann, ja. Aber jetzt hatten wir ja schon das Wort Investitionen. Ich mache jetzt mal hier so eine tolle Brücke. Wo hast du denn als letztes investiert?
Ich versuche, wie wahrscheinlich viele, die diesem Hobby frönen, nicht so viel zu kaufen. Nicht, weil, es geht schon um die Menge, nicht so viel zu kaufen, weil ich ein langsamer Stricker bin, weil ich auch irgendwie gerne noch so ein bisschen Überblick über meinen Stash habe. Also ich finde das cool, wenn Leute Regale voll haben und die da Spaß dran haben. Ich bin in meinem Leben schon sehr, sehr oft umgezogen und habe deswegen, mich stresst das, wenn ich weiß, dass da Kisten voll mit Zeug sind, mit denen ich was machen muss. Deswegen gebe ich gerne viel Geld für wenig aus. Wir waren ich war im Urlaub ein paar Tage in München und immer, wenn ich irgendwo bin, wo es einen Wollladen gibt, muss ich da natürlich rein. Das ist in München die Mercerie. Ich war da zum ersten Mal. Das ist so der Wollladen dort. Die haben halt diese großen Marken und die haben unter anderem Cardiff Kaschmir und das ist, ja, habe ich auch auf der H&H kennengelernt, Kaschmir, das ist einfach Gold, das ist der reine Luxus und ich habe mir da 2 50-Gramm-Knäuelchen gekauft für ein Stirnband, da weiß ich auch schon ungefähr, was ich haben will, also es wird ein bisschen gefreestylt mit diversen Zopfmustern, so ein bisschen keltisch angehaucht und das ist so ein schicker Rotton und es ist butterweich und ich bin, ach sowieso, ich war bei der H&H am Stand und die hatten ihre ganzen Modelle in so beige und nude Farben da hängen, also das spricht mich ja auf den ersten Blick mal gar nicht so an und dann sind wir da vorbei und ich habe irgendwie aus dem Reflex da reingegriffen und dann Moment, halt, stopp, hier müssen wir stehen bleiben. Und alles angekrabbelt und dann kam, das ist jetzt aber ein Familienbetrieb aus Italien, der nette junge Mann, der da am Stand stand und zu dieser Firma gehört, hat uns dann ganz viel erzählt und ich dachte, Cardiff kommt aus Cardiff, England, das ist aber überhaupt nicht so. Es kommt aus Italien, beziehungsweise die Wolle kommt wahrscheinlich irgendwo, ja, oh Gott, jetzt muss ich mich weit aus dem Fenster lehnen, aber nicht aus Italien. Wo wurden diese Ziegen?
Kaschmirziegen, ich hätte jetzt gesagt Mongolei, aber ich bin ja völlig, wir gucken einfach. Du erzählst weiter und ich guck mal, wo die Kaschmirziege wohnt.
Ja, also die verarbeiten dort auf jeden Fall die Wolle und dieser Name Cardiff kommt von Kadieren, soweit ich weiß, Kar und dieses Diff, das glaube ich so von Diffusion, also von dieser Wolle irgendwo hinpusten. Und die haben ganz viele verschiedene Qualitäten. Ich habe hier auch noch so ein, es war auch so ein Bändchen von denen, wo ich dachte, das kann man die ganze Zeit so schön ankrabbeln. Das ist wirklich, wer irgendwie empfindlich ist auf Wolle oder jemanden überzeugen muss, dass Wolle ein wirklich toller Rohstoff ist, den man sehr gut an Hals und Kopf tragen kann. Oder wenn ihr euch einfach was richtig Gutes tun wollt, könnt ihr da zugreifen.
Achtung, und halt dich fest. Die Kaschmirziege kommt ursprünglich aus Himalaya oder Pamir. Das sind die Ursprungsgebiete. Heutzutage aber ist der größte Kaschmirproduzent China. Und ach, große Farmen zur Kaschmirproduktion sind auch in Australien, Neuseeland und in Europa, hauptsächlich in Schottland, zu finden. So,
verrückt.
Jetzt wissen wir, wo die Kaschmirziege wohnt. Also früher im Himalaya-Gebirge und neuerdings in Australien, Neuseeland.
Okay, dann muss ich mich...
Oder eben, vielleicht kommt es aus Schottland, das Kaschmir.
Das ist so weich, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es wäre auch natürlich mal clever, danach zu forschen. Also man achtet ja mal auf die mühlsingfreie Sachen und so. Und,
Na gut, die Kaschmirziege wird, glaube ich, nicht geschoren. Die wird, glaube ich, gekämmt, ne? Aber beim Kämmen, da muss man auch wieder gucken, ne? Dass die ordentlich und tierfreundlich gekämmt wird. Aber,
richtig, ja, richtig. Okay, da tut sich wieder ein weites Feld auf, wo man
oh Mann, da ist ein Rabbit Hole, in dem wir reinfliegen.
Genau. aber finde ich ja auch wichtig, also dass man sich damit auseinandersetzt. Oder ich, wie gesagt, ich verstricke auch Seide. Leute, die mich kennen, ich bin vegan unterwegs, so was Ernährung angeht, aber ich bin da auch nicht so total dogmatisch. Das fällt mir leicht, das unterstütze ich keine Massentierhaltung bei so einer Seidenraube, kann man mich kaltherzig nennen, aber das hat nicht so den Impact für mich wie jetzt irgendwie so ein Schlachthof. Aber da kannst du jetzt natürlich tief reingehen, deswegen, aber ich sag so, diese Massentierhaltung und schlechte Haltung, irgendwie habe ich mit diesen Säugetieren, da fühle ich mich doch irgendwie der Sache näher. Da ist es mir schon wichtig, dass man darauf achtet, dass es ordentlich hergestellt wird oder dass man sich einfach Sachen bewusst macht. Wenn man auch nicht immer die richtige Entscheidung treffen kann oder treffen möchte, dass man trotzdem mal drüber nachdenkt. Ich glaube, so eine Bewusstsein oder ein Bewusstsein schaffen ist da ganz wichtig. Aber ich habe noch mehr geshoppt. Ich war auf dem Rückweg noch auf dem Hohenloher Wollfest. Ja, genau. Und habe dort Lückennadeln geshoppt. Die haben nämlich Nadelspiele in Pink. Und ich bin überhaupt kein pinker Typ. Und sage ich jetzt und morgen stricke ich nur noch pink. Das ist immer so, wenn man sowas behauptet. ich stricke Socken immer auf Nadel, also am allerliebsten nicht immer, aber ich bin absolut Team Nadelspiel und habe einfach diese stinknormalen von Knitpro, die kaufe ich ab und zu mal nach, wenn der Hund mal welche gefressen hat oder sowas. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt diese pinken, die hätten mich überhaupt nicht angemacht, wenn ich meine Mutter irgendwann mal aus der Verzweiflung heraus so eins gekauft hätte, auch auf irgendeinem Wollfest, weil sie direkt einen Knäuel anstricken wollte, den sie auch dort gekauft hatte. Und da ist mir klar geworden, wenn du dunkle Wolle hast und hast neonpinke Nadeln, dann siehst du einfach deine Maschen wieder. Und das ist so gut, dass ich tatsächlich diese Nadeln empfehlen möchte für Leute, die so ein bisschen Schwierigkeit haben, im Dämmerlicht noch Socken zu stricken, weil diese Knitpro-Nadeln sind ja auch so marmoriert. Ich finde, da ist der Kontrast nicht hoch bei dunklem Garn. Ich bin jetzt bei Lücke, ich finde die so ein bisschen weicher. Ich finde, die brechen auch schneller als andere Nadeln. Aber wer optisch da eine Unterstützung braucht, da wäre das so ein Tipp. Und auf dem Fest habe ich mir auch von Madame Benoit ein Knäuel Summer Love gekauft. Das ist, glaube ich, auch Seideleinen. Moment. Ich hätte da auch viel mehr kaufen können, aber ich bin ohne Plan dahin und ich kann nicht gut ohne Projekt was kaufen. Ich brauche dann wenigstens eine grobe Idee und dann dachte ich, naja gut, aus einem Knäuel kriege ich ein
Seidelein und ein Packer steht hier.
Genau. Und es ist auch butterweich. Und da habe ich auch wieder so einen Neutralton genommen. Und
der sieht schön aus, dieser Neutralton.
Ja, das ist so schön.
Ist das schwarz oder sieht das nur... Das ist immer schwer. Ist das wie schwarz oder ist das bläulich?
Ich würde mal sagen Anthrazit.
Anthrazit,
Es hat ein paar helle Fasern mit drin. Und ja, da kannst du halt auch guten Gewissens einkaufen. Die achtet sehr auf, ich glaube, GOTS-zertifiziertes Garn und vernünftig gefärbt. Und das hat seinen Preis, aber die macht das super ordentlich. Und die hat da echt eine tolle Auswahl. Die hat auch ein Kaschmirgarn da. Das war auch, also...
Luxus Love heißt das.
Hast du das schon verstrickt?
Ja.
Oh mein Gott. Hast du dir dieses Bralette da rausgestrickt?
Nee, hör auf. Ich habe mir, jetzt wirst du gleich erschrecken, ich habe mir ein Kohlding daraus gestrickt. Frag nie, was der kostet.
Okay.
Ich bin schwach geworden. Ich wollte ein Kohlding und bin auf dem ersten Wollfest in Kastel. Habe ich zwischen Semlin Dyework und Madame Benoit, so bin ich zwischen den Ständen hin und her und habe am Ende mir aus dieser Luxus Love von ihr ein Kohlding gestrickt. Aber das ist sehr ergiebig. Ich bin mit 4 Strängen hingekommen. Aber
ja, das ist...
der Preis für den Kohlding war enorm. Aber ich trage ihn unheimlich gern. Also er ist mega weich und warm und schön.
Ja, also braucht man... Also ich finde, wenn man sich... leisten, also man muss es sich natürlich auch leisten können, aber dann finde ich auch, man steckt da so viel Arbeit rein und dann hat man wirklich ein vernünftiges Projekt unterstützt und das ist ja dann, also wir stricken ja auch nicht, weil wir nichts zum Anziehen haben, ne? So.
Ja, in dem Fall habe ich tatsächlich einen lang geliebten Schal weggegeben gehabt und dachte... Ich dachte erst, ich trage das nicht mehr. Es war auch so ein Schal, den man mehrfach um den Hals wickeln konnte. Und dann hatte ich ihn weggegeben. Ich glaube, das war im Rahmen so einer Spendenaktion für Geflüchtete aus der Ukraine, glaube ich. Und ja, genau. Und irgendwie habe ich gedacht, das brauche ich nicht mehr. Und so nach so 1,5 Jahren dachte ich, ich vermisse dieses Gefühl, so einen riesen Schal um meinen Hals zu haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ja mal der Kohlding her, ne? Ja, und dann war es jetzt dann diese Wolle. Aber ich finde, jeder Cent hat sich da gelohnt. Die hat sich wunderbar verstricken lassen. Du wirst mit der Summer Love bestimmt ähnliche Erfahrungen machen. Die hat sich wunderbar verstricken lassen. Die hat ein ganz tolles Strickbild gemacht. Hat viel verziehen von meinen ganzen, also gerade in dem, der Kohlding hat ja ein ziemlich langes Brioche-Abteil, ja, wo man ja schön Fehler machen kann. die man nur bedingt beheben kann. Und das hat viel verziehen. So nach dem Waschen hat sich die Wolle nochmal richtig aufgeplustert und entspannt und ein paar Strickfehler geschluckt noch. Ja, also Megateil, mag ich sehr gern. Und überhaupt Madame Benoit, ganz tolle Handfärberin auf jeden Fall, die sich viele Gedanken macht über das, was sie dort an Rohwolle kauft und verfärbt quasi. Ja.
Die kommt nach Kassel, da werde ich auch sein. Und ich habe schon gesagt, nach Kassel komme ich mit einem Plan.
Ah ja, man muss kommen. Also ohne Plan solltest du nicht in Kassel aufschlagen, weil sonst bist du, entweder gehst du ohne was nach Hause, weil du so überfordert bist, oder du bist, deine Kreditkarte hat geglüht, ich weiß auch nicht so richtig. Da muss man wirklich einen Plan haben. Da sind so viele tolle Leute kommen dorthin, von denen man am liebsten von jedem Stand was holen will, aber es geht ja irgendwie auch nie, ne? Also.
Ja. Nee, aber bei Madame Benoit werde ich auf jeden Fall, also, weil ich war wirklich überzeugt von dem, was da hing, und ich war aber ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, und ich werde da, also, wie gesagt, diese Kaschmir-Geschichte, vielleicht finde ich da noch ein Projekt, was ich mir dann gönnen werde. Das ist ja, also, ja, das ist auch,
genau. Man steckt, das ist da eigentlich so ähnlich zusammengesetzt. Kaschmir, Baby-Alpaka und noch was Drittes ist da drin. Auch was Weiches. Komme ich gerade nie drauf. Ich gucke gleich mal für euch. Aber es ist so ähnlich wie die Sommerlauf zusammengesetzt, sehe ich gerade. Ne? Also die Sommerlauf ist ja aus Seide, Baby-Alpaka und
Leinen.
Leinen quasi. Das macht ja Sinn. Und ich glaube, die Luxuslauf ist auch, ich denke, da ist auch ein Teil Seide drin, Kaschmir und Baby-Alpaka. Ich glaube, so war das. Aber hast du schon einen Plan für die Sommer?
Nee. Also ich weiß nur Sommertop, also irgendwas
ja.
mit ohne Ärmel, also so Spaghetti-mäßig oder ja. Nee, weiter bin ich da noch nicht. Mhm.
Ja, ich habe auch geshoppt, das stimmt. Ich habe zum ersten Mal bei Kremke Solwool geshoppt. Ich hatte die schon immer mal auf dem Schirm, und die sind ja auch sehr bekannt für nachhaltige Garne und GOTS-zertifizierte Garne. Und ich wollte so ein, das kommt dann später bei dir dann im Podcast, oder was heißt später, parallel quasi in deinem Podcast. Wir fallen in so ein komisches Zeitloch. Genau, also ich habe ein kleines Säckchen stricken wollen von Kleinigkeitenliebe, und die nimmt dort ein Bouclé-Garn. Und das empfohlene Bouclé-Garn, ich weiß schon gar nicht mehr, von welcher Firma sie empfohlen hatte, hatte so drei Farbauswahl, so grau, aber so, also nee, weiß, so ein greisch quasi, also beige oder grau konnte man auf Computer nicht so richtig erkennen, und so ein dunkles Braun. Und das hatte mir nie gefallen, also hatte ich dann geguckt, was ihre ganzen Teststrickerinnen gemacht haben, und eine hatte eben aus der Kremke Solwool Alpaka Bouclé ist gestrickt, und die haben ein bisschen ein paar mehr Farben zur Auswahl. Am Ende ist es doch wieder grau geworden. Helles Grau, aber eben kein Greisch, sondern es ist wirklich ein Grau. Genau, und das habe ich mir bestellt, und die Kante von dieser Jacke wird mit einem glatten Garn gemacht, also nicht so bouclé-ig. Und da habe ich mir dann das Baby-Alpaka, weil ich wollte schon vom gleichen Tier wenigstens die Wolle haben. Auch von Kremke Solwool in Lachsfarben, aber das ist so ein bisschen, das ist nicht durchgefärbt, da sind so kleine Sprenkelchen noch drin, also es ist, wie sagt man das denn, meliert, genau. Und das Eckchen ist auch schon fertig, genau. Wir kommen später zum Faserdesaster vielleicht nochmal zurück auf dieses Bouclé-Garn.
Hey!
Aber ansonsten kann ich das sehr empfehlen, also ich habe es direkt bei Kremke Solwool auf deren Website bestellt. Das war nämlich auch so ein Knit-Along, wo ich Freitag bestellt habe und Sonntag sollte man posten, welche Wolle man nimmt. Und tatsächlich war Samstag dieses Paket hier bei mir. Ich war hellauf begeistert, und ja, auch so hat der Shop, also die Fotos haben schon auch mit dem übereingestimmt, was da gekommen ist. Das ist ja auch nie immer so selbstverständlich. Also hat mich da abgeholt. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich da geshoppt habe, denke ich. Ja.
Genau. Weißt du, ob die auch einen Laden haben? Die sitzen, ich hätte jetzt noch in Ruhrpott gesteckt, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher.
Ich weiß nicht, ob die einen Laden haben. Ich weiß, dass sie dass quasi Wollgeschäfte das haben können, Kremke Solwool quasi. Ähnlich wie eben jetzt gerade Kaschmir, können die auch Kremke Solwool haben, das weiß ich auf jeden Fall. Und die arbeiten ja mit so verschiedenen Leuten zusammen. Also das ist ja quasi, also dieses Krempke-Garn ist quasi so eine eigene Sorte. Und dann haben die aber auch noch, das kennen vielleicht noch einige, Hey Mama Wulf, das war meine eigene Garnmarke. Und die gehört jetzt zu diesem Soul Wool-Projekt dazu. Und das ist irgendwie alles unter diesem Krempke-Ding, also Krempke Soul Wool. Also das Hey Mama Wulf und sind noch andere kleinere Firmen dort mit drin quasi. Deswegen.
Ich erinnere mich an Großhändler von der H&H tatsächlich. Der hatte die, also Krempke habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber Hey Mama Wulf und Amano, glaube ich.
Genau,
oder
genau.
So ähnlich.
Und ich glaube, die hatten auch einen Stand, Soul Wool hieß
ja,
der Stand
ja,
wahrscheinlich
ja,
dann.
stimmt.
Genau,
dann wird es das
genau.
sein, ja.
Genau, das ist das. Und ich weiß aber auch noch, also ich habe die Story dahinter, kenne ich jetzt auch nicht, wie das alles so zusammengehört. Ich hatte mal ein Interview mit der Macherin von Hey Mama Wulf gesehen und genau, die hatte das ja irgendwie alles so in einem kleinen Label und hat sich dann quasi diesem Soul Wool angeschlossen, weil sie sagte, das ist für sie viel einfacher, da jetzt angestellt zu sein in der Firma und ihre eigene Wolle zu produzieren und zu verkaufen als Produktmanagerin, als irgendwie selbstständig darum zu werkeln
Ja.
und zu gucken, ne, und auf diesen großen Vertrieb da zurückzugehen. Also auf jeden Fall eine interessante Wollmarke, sage ich jetzt mal. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Aber bin ich jetzt auch noch nicht weiter dahinter gestiegen. Vielleicht lade ich die mir mal zum Podcast ein und dann können sie mir das mal erzählen.
Oh, das wäre spannend, ja.
Ja. Okay. Apropos Podcast. Das Thema des Monats, wie könnte es anders sein, wenn ich eine Podcasterin, eine Audio-Podcasterin zu Gast habe? Hab mal gedacht, sprechen wir vielleicht darüber, wie entsteht eigentlich ein Audio-Podcast? Weil über Videopodcast können wir beide nie reden. Also du wirst ja noch eintauchen in dieses Game, aber ich denke immer, Audio-Podcast ist nice, da kann ich aussehen, wie ich will. Mein Hintergrund muss nicht aufgeräumt sein, es ist perfekt. Nur die Stimme muss irgendwas hergeben, also auch so. Und ich weiß, dass bei meinen Zuhörern immer die Frage besteht, also immer mal auch die Frage entsteht, wie entsteht überhaupt so ein Audio-Podcast? Was muss man da alles tun und können? Und ich dachte, wer ist eigentlich besser geeignet, mit mir darüber zu sprechen, wie ein Audio-Podcast entsteht, als du? Weil du das ja auch quasi machst, schon eine Weile. Und die erste Frage, die ich dir dazu gerne stellen wollte, ist, wie kam es überhaupt bei dir zu der Idee, so einen Podcast aufzunehmen? Du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass der Name Faserplauderei so gekommen ist, weil du so viele faserlastige Projekte machst. Aber wie kam es darüber, in einem Audio-Podcast zu sprechen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin irgendwann auf Handarbeitspodcasts gestoßen vor einer ganzen Weile. Das ist schon über 10 Jahre her inzwischen. Ich habe früher Sportpodcasts gehört. So beim Laufen habe ich Podcasts übers Laufen gehört. Da dachte ich, dann muss ich beim Stricken Podcasts über Stricken hören. Und damals gab es, oder konnte ich noch ganz viele Folgen nachhören von Tini mit dem Zwillingsnadel-Podcast und Susanne mit dem Handgemacht-Podcast, die ist auch aus dem Münchner Umkreis, die ist, glaube ich, auch unter Creative Mother unterwegs gewesen. Und die haben immer mal wieder von Revelry erzählt und von der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Und dann bin ich damals in diese Revelry-Gruppe gestolpert und fand das eine total angenehme Atmosphäre. Da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Da war damals auch noch mehr los. Das war, glaube ich, eben auch vor Instagram und so, ne? Da haben sich noch mehr Leute da getroffen. Und irgendwann hatte ich Bock, da mitzumachen. Eben auch mit einem Podcast, weil man dann ja schneller Sachen eben transportieren kann, als wenn ich alles in ein Forum schreibe. Und das war so Geben und Nehmen. Das war mein einer Beweggrund. Und der zweite Beweggrund war ganz profan. Ich wollte auf die H&H. Und da muss man, genau. Und dann habe ich gedacht, da musst du halt so ein, entweder Presse sein oder Händler. Und da ich kein Händler bin, da muss ich ja irgendwie mit so einem Podcast, kriege ich bestimmt so einen Presseausweis. Und habe mich schon so gesehen mit diesem Hut, wo dann oben dieses Schild mit Presse dran klemmt, wie man das so aus dem alten Film kennt. Und Und habe ich mir so meine Gedanken gemacht und am Anfang fühlt man sich, ja, meinst du hast da wirklich was zu sagen? Jeder zweifelt da ja an sich. Und dann war ich mit meinem Papa in Irland in Urlaub und habe dem das so erzählt und der war völlig begeistert. Dazu muss man sagen, mein Vater kommt aus unter anderem der Radiobranche. Der macht in meinem Podcast auch die Jingles und ja, der fand das ziemlich gut. Und dann so, ja, mach das. Und der fördert alle seine Kinder in allen Bereichen, wo die sagen, ich mache was mit Medien, ist der immer on fire. Und jetzt auch mit dem Videopodcast, ich komme da nicht mehr drum rum. Der hat da schon, ja, und du kannst es so machen. Und guck mal, ich habe hier schon was aufgenommen und schickt mir dann Videos, wo er mit zwei Bleistiften so tut, als ob er strickt vor der Kamera. Und siehst du, man könnte es so machen.
Genau. Schön, aber ist doch gut. Ja. So ein Cheerleader am Rand zu haben. Ja?
Richtig. Und ich habe dann die erste Folge, da habe ich ja wirklich alles im Handy in so einer Notiz getippt und so. Und inzwischen läuft das ein bisschen anders. Aber das war eigentlich so die Idee, also wirklich dieses diese Gruppe von PodcasterInnen, es waren eigentlich nur Mädels in Deutschland, die das machen und die, wo ich dann gesehen habe, okay, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da kann man sich rantrauen. Und ja, das war so die Initialzündung. Mhm.
Ja, dann hast du schon gesagt, den Namen hast du vor allem gewählt, um offen zu bleiben für verschiedene Projekte.
Genau. Ich musste mich nicht festlegen. Wir hatten noch einen anderen Titel in der näheren Auswahl. Das war La Mai Qui Vai. Okay. Es gibt in Frankreich einen, ja, den Witz versteht nur leider niemand in Deutschland.
Okay, gut.
Es gibt eine Senfsorte, Mai, den kennt vielleicht, also den gibt es hier manchmal auch in so Gourmetläden, also den kriegst du halt in Frankreich überall. Und das französische Wort für Masche ist auch Mai. Und es gab halt diese Senfwerbung, Secula Mai Kiwai und oder Mai Kiwai.
Ah, okay.
Ja, ja, einer hätte gelacht jedes Mal, alle anderen halt nicht. Und das war so Plauderei.
Ist es dann geworden quasi. Mhm. Du hast schon gesagt, es ist eigentlich kein Hokuspokus, einen Audio-Podcast aufzunehmen. Und wir haben heute bei der Vorbereitung schon festgestellt, dass wir das gleiche Aufnahmetool haben quasi, also das Software-Tool, das gleiche benutzen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinen technischen Dingen sagen. Was hast du dir alles angeschafft, um am Ende diesen Podcast aufzunehmen?
Also meinen ersten Podcast habe ich mit einem ganz piefigen Headset aufgenommen, wo so auf Brusthöhe so ein kleines Mikrofon dran war und das war okay von der Qualität. Die erste Anschaffung, die ich getätigt hatte, war dann so ein Podcast-Mikrofon, aber also da war ich auch noch nicht im dreistelligen Bereich, irgendwie so ein Amazon-Teil. Und dann habe ich mir Audacity oder wie auch immer, wir können das auch gerne verlinken, runtergeladen. Das ist ein
Internet ist sich übrigens nicht einig, wie das ausgesprochen wird, aber die meisten sagen doch Audacity, ist ganz spannend. Aber es gibt eigene YouTube-Videos nur dazu, wie es ausgesprochen wird.
Okay, das ist kostenlos und das ist eben so ein Aufnahmetool, was dich auf den ersten Blick so ein bisschen erschlägt, finde ich. Also man muss sich so ein bisschen reinfuchsen, wobei man hat oben wie beim Kassettenrekorder so diesen roten Aufnahmebutton und Stopp und Pause.
Genau.
Und dann, ja, man wächst da dran. Wobei ich bin so ein bisschen schlusi mit meinen Folgen und ja, jedes Mal, wenn ich das Programm aufmache, sind das gefühlt wieder Updates und ein Knopf ist auf einer anderen Seite und so. Also man ist auch nie fertig mit Lernen. Aber es, finde ich, macht ziemlich gute Ergebnisse dafür, dass es wirklich nichts kostet. Und man kann da so lange aufnehmen, wie man möchte. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen Affinität hat, sich mit dem Laptop oder so auseinanderzusetzen, kann da durchsteigen. Und das läuft auch auf Apple und auf Microsoft und unter Linux läuft es auch. Läuft nicht auf dem iPad. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich schade finde, weil ich habe also so ein größeres Laptop nehme ich nicht immer mit. Und manchmal dachte ich, ja, im Urlaub, jetzt habe ich ein iPad dabei, ich könnte mal schnell was aufnehmen und wollte mich dann in GarageBand reinfuchsen, aber habe ich noch nicht. Mhm. Muss ich mal gucken, ob es das noch braucht.
brauchen also irgendeine Art Computer. Es kann ein PC sein, ein normales Tablet, wenn es jetzt nicht ein iPad ist quasi, aber es kann auch ein iPad sein, ist eigentlich wurscht. Und eine Software quasi. Und da benutzen wir tatsächlich beide oder CD, weil es ist kostenlos und es ist, es gibt unheimlich viele YouTube-Videos, wo man sich auch die Software erklären lassen kann, wo Leute einem zeigen, was sie anklicken und machen und tun. Aber du hast genau recht, es gibt oben eben genau diese Recorder-Funktion, die eigentlich schon relativ eindeutig ist. So.
Ja, und genau. Ich bin ja auch immer ein Freund, wie beim Sockenstricken, einfach mal machen und dann merkt man schon, also ich finde ja immer, bei Fehlern lerne ich persönlich viel eher was, als wenn ich so ellenlange Erklärvideos sehe.
Ja.
Was
ja,
vielleicht
dann
noch,
haben wir es dann, also sag du erst.
Weil du gerade technische Sachen, ein Kopfhörer hilft noch, dass man auch hört, was man sagt, ohne dass man über die Audioausgabe von seinem Laptop gehen muss und so einen Hall drin hat. Aber auch da, wie gesagt, so, ich hatte, glaube ich, ein 12-Euro-Headset am Anfang und wir haben wahrscheinlich alle irgendeinen Kopfhörer, den man da benutzen kann.
Ja, also es würden theoretisch auch AirPods oder die klassischen Kopfhörer vom, also so ganz klassische Kopfhörer reichen. Es geht da wirklich nur um diesen Hall-Effekt, dass der nicht da ist, genau. Weil sonst das Mikro nimmt sonst die, also gibt ja, also vielleicht, weil die Leute sagen, was für ein Hall-Effekt, wenn ich ja quasi reinspreche und das Mikro vom Laptop ist laut quasi gestaltet, dann kommt ja dort meine Stimme gleich wieder raus und das nimmt das Mikro auch wieder auf und so entsteht quasi dieser Hall für die Zuhörer und Zuhörer, die sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass das Mikrofon das nicht hört, sondern dass man das auf seinem Kopfhörer hört, was man da redet. Genau. Genau, und dann hätten wir quasi den Podcast. Man muss sich dann vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen in Outer City, wie man da Schnipsel reinschnipselt oder wie man solche Kratzgeräusche wegmacht und so weiter. Aber wie gesagt, da gibt es auch Videos, die man sich angucken kann. Und dann muss es ja irgendwie ins Internet. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich fand das den komplizierteren Schritt. Also diesen Podcast aufzunehmen, das fand ich auch noch irgendwie easy. Aber es ins Internet zu frömmeln, das fand ich eine Herausforderung. Wie hast du das angestellt damals?
Ich habe erst mal gelesen tatsächlich und ja, du hast recht, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, da muss man einmal Entscheidungen treffen, aber wenn man das einmal gemacht hat und sich einmal durchgefuchst hat, dann läuft es auch. Du kannst entweder zu so einem Podcast-Anbieter gehen, die bieten so Komplettpakete, da zahlst du dein Geld für und dann kannst du im Monat so und so viel hochladen. Ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, weil mir auch keine einfallen.
Ich weiß auch keinen. Das war mir ziemlich schnell klar, dass ich selber hoste, aber genau, du ja wahrscheinlich
genau,
auch dann.
Genau, so ging es mir auch. Du kannst halt auch einfach dir Webspace kaufen, also einen Speicherplatz im Internet. Da kannst du deine Webseite drauflegen und Daten hochladen, also Fotos, Audio, Video, was auch immer dir gefällt. Und da zahlst du halt nach je nach Tarif, dann kannst du vergleichen, welcher Dienst dir da am besten gefällt. Ich war früher mal bei Onyx Hosting, weil der wirklich günstig war, aber der hat auch leider dicht gemacht. Ich musste dann zwischendurch einmal mit meiner Website umziehen. Das war gar nicht mal so spaßig. Weil
nee,
ich
davor
wirklich auch
schrecke ich auch zurück.
Also überlegt euch, wo ihr hosten möchtet. Da kann es auch relevant sein, möchte ich die Daten in Deutschland behalten oder dürfen die in die USA? Ich glaube, heute ist das noch brisanter, als das noch irgendwie vor 10 Jahren war. Und ist der Anbieter so groß, dass ihr denkt, der hält sich auch am Markt, nur weil der super günstig ist, kann es dann natürlich auch sein, dass der da im Preiskrieg irgendwie untergeht. Und ja, also für mich war wichtig, wo liegen die Daten? Und dann hatte ich jetzt auch keine Lust, dass es gibt so die großen, ich weiß nicht, Vodafone, O2 hat, glaube ich, auch irgendwas, da heißen die nicht O2, aber die fand ich recht teuer im Vergleich. Ich bin inzwischen gelandet bei, was kann ich jetzt mal sagen, Manitou. Die haben, ich fand das ganz spannend, so von der Preisstrukturierung und vor allem sitzen die in St. Wendel, da ist auch mein Zahnarzt. Das heißt, wenn da was nicht geht, kann ich den auf den Tresen hauen. Richtig. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nice, dass die wirklich, also ich habe da telefoniert, dann geht da auch eine Saarländerin dran und sagt, ah ja, klar, ja, wir sitzen da. Und fand ich gut. Die haben mir tatsächlich auch, also ich bin mit meiner Website umgezogen und da muss man dann irgendwelche Sicherungen machen und dann liest man, also fragt immer Google, nicht nur bei wie hoste ich einen Podcast, sondern ich, alles, was man am Computer nicht weiß, kann man erstmal ganz stumpf, genauso wie man jetzt jemanden, der Ahnung hat, fragen würden, fragen. Oder man kann sich noch leichter machen und kann das bei ChatGPT über die Sprechfunktion da reinsprechen, wenn man es nicht tippen möchte und sagen, und gib mir die passenden Links dazu. Und dann findet man schon ganz viel. Und dann kann man sich durchhangeln. Und wenn man sich so durchhangelt, dann ruft man noch eine Service. Ich bin ein großer Fan von Service-Hotlines. Und ich habe dann auch irgendwie mit echten Menschen und irgendwann haben die gesagt, so ich, wenn sie nichts dagegen haben, setze ich mal hier und hier einen Haken und klicke das so und so und dann wird das da und da und dann war, ist es auch passiert und die Website war wieder da und ich mache das auch mit WordPress. Also man muss ja, eine Website muss ja irgendwie eine optische Gestaltung haben, muss irgendwie aussehen und die meisten Menschen machen das mit WordPress. Das ist so ein Baukastensystem. Da muss man nicht programmieren können. Da klickt man sich so ja, eine Gestaltung aus, die einem gefällt und dann fügt man da seine Bilder ein und auch da googeln, ausprobieren, ein paar Fehler machen, wieder aufstehen, ja. Weitermachen.
Ja, genau so ist das. Ich mache auch, also bei mir ist auch die Base die WordPress-Seite und der Host ist bei mir Strato, aus gleichen Gründen wie du. Ist ein deutscher Anbieter, der seine Server in Deutschland oder Schweiz stehen hat und demzufolge die Daten nicht über den großen Teich geschickt werden. Dort jemanden bei der Hotline zu erreichen, ist etwas komplizierter. Und sie ist mir auch schon ein paar Mal abgeschmiert, die Seite. Und ich habe keine Info gekriegt von Strato, keine Mail oder so, dass der Server, auf dem meine Seite liegt, eben gerade Probleme hat. Das ist ein bisschen ärgerlich bei Strato. Und ich habe tatsächlich schon mehrfach über einen Wechsel nachgedacht. Aber scheu genauso wie du wahrscheinlich. Und gut, du musstest ja umziehen. Ich habe jetzt keinen richtigen Muster hinter. Ich scheue auch, das umzuziehen, weil es ist wirklich so, dieses Einrichten und Erstellen, das macht man quasi einmal und es nervt einmal richtig voll rein, aber dann läuft es halt, ne? Also jeden Beitrag, den man macht und so weiter, das hat dann so sein, ich sage jetzt mal, sein Corporate Design, was man sich ausgesucht hat und sieht dann immer gleich aus und funktioniert immer gleich. Aber mit WordPress allein ist es noch nicht gemacht. Man braucht meistens ein Plugin, um einen Podcast hochzuladen. Welches Plugin benutzt denn du, wenn wir hier schon mal reinnörden quasi?
Ich glaube, das heißt Blueberry. Kann das sein? Gibt es so eins?
Irgendwie ja, Obst. Blueberry gibt's.
Ja, dann war's das.
Und meins heißt Simplify Podcast. Simplify Podcast. Mit so einem kleinen Wal ist das, im Logo. Ja, ich glaube, Simplify Podcast heißt das. Genau. Wenn sich die Leute fragen, was ist denn ein Plugin? Ein Plugin ist genauso ein Baustein, den man quasi integriert in seine Website. Weil wenn ich jetzt eine Datei auf meine Website hochlade, ist das schön, dann sieht man die auf der Website. Aber wir wollen ja quasi, dass unser Podcast über zum Beispiel Podcatcher zu hören ist und zu finden ist. Und dafür braucht man dieses Plugin, weil dann, wenn man in dieses Plugin diesen Podcast reinlädt, wird ein RSS-Feed erstellt. Und dieser RSS-Feed, oh, ich das geschnallt habe, was das ist, meine Güte, da habe ich auf dem Schlauch gestanden. Dieser RSS-Feed macht es dann quasi lesbar für Podcatcher jeglicher Art.
Genau, den gibt es auch nicht nur für Podcasts, sondern auch für Blog-Einträge und so. Es gibt diese...
Ja, genau.
Kennst du Feedly?
Ja, genau. Mhm. Das arbeitet auch mit RSS-Feed, genau. Ja.
Genau. Da, übrigens auch eine coole Sache für... Also ich bin ja... Ich merke in den letzten Wochen irgendwie verstärkt, dass ich sehr alt geworden bin. Ich lese noch gerne Blogs, von denen gibt es ja nicht mehr so viele. Die meisten sind ja auf Instagram oder TikTok oder so. Ja. Aber zum Beispiel Creative Mother, von der ich eben erzählt habe, von der ich auch den Podcast gehört habe, die macht so ein Tagebuch. Und das habe ich auch als RSS-Feed abonniert. Und Feedly ist ein Anbieter, da kann man sich kostenlos ein Profil machen und alle seine Sachen, die einem interessieren, da abspeichern und dann hat man so eine persönliche Zeitung. Also RSS-Feed ist im Prinzip dieser Zeitungsjunge, der früher da stand, sagt Extrablatt, ja. Extrablatt, der schreit immer, wenn was Neues rausgekommen
was
ist.
Was Neues da ist, ganz genau. Mhm. Und Podcatcher, es gibt ja ganz viele Podcatcher, die man sich kostenlos runterladen kann, also keine Ahnung, ne? Also wenn man Podcast eingibt bei der Google Play oder Apple Store, Da kommen Haufen Anbieter, wo man Podcasts eben hören kann. Ausnahmen sind die großen, ich sag mal, die beiden großen Anbieter am Markt. Es gibt bestimmt noch andere Ausnahmen, vielleicht fallen dir noch welche ein, aber mir würde jetzt Spotify und iTunes, die lesen nicht
Dieser.
freiwillig RSS-Feed. Denen muss man das beibringen, dass sie das tun.
Stimmt. Ja, genau. Da musste ich mich
Dieser
auch.
auch, ja,
Ja.
stimmt, dieser auch. Genau, früher auch mal Google Podcast, das gibt es aber nicht mehr. Und dort muss man sich quasi gesondert registrieren, wenn man möchte, dass der Podcast über diese Dienste auch zu hören ist. Genau. Bist du da bei einem angemeldet?
Ich glaube, ich bin bei allen angemeldet. Ich habe damals
Ja.
einmal den Rundumschlag gemacht. Das ist aber wirklich easy. Also
Ja,
Stromanbieter wechseln
also.
ist komplizierter, als sich da zu registrieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Wobei bei iTunes lässt mich nicht mehr auf mein Profil. Also es veröffentlicht fröhlich mein Podcast, aber ich komme nicht mehr auf mein Profil. Irgendwas ist dort für mich nicht mehr zugänglich oder irgendwas haben die umgestellt. Man kriegt doch ab und zu mal E-Mails, dass die irgendwas umstellen. Dann denke ich mal, ja, was kriegt man dann von all diesen Anbietern, wo man da registriert ist, irgendwelche E-Mails, wir stellen um. Oder Google hat letztes Jahr ja geschrieben, wir stellen ein. Okay, alles klar. Genau.
Hast du irgendein
Bei
Apple-Gerät?
Spotify? Nee, gar nicht.
Ah, okay. Weil ich glaube, also ich hatte das auch mal, ich war da mal in so einer Schleife, Passwort vergessen, müssen da ein, kommt aber nicht an. Ich glaube, sobald du ein Apple-Gerät hast, kannst du dich dann leicht identifizieren. Aber ich gucke da auch, also bei Apple habe ich, wenn ich dieses oder im letzten Jahr insgesamt einmal reingeguckt habe, dann war es schon viel, ne?
Ja.
Also man kann da ja, wenn man das möchte, könnte man so seine Hörerzahlen mal auschecken. Das ist eigentlich das Traurige so ein bisschen, wenn man einen Audio-Podcast auf seiner eigenen Website hostet. Man weiß nie genau, wie viele Menschen das hören. Ich kann zwar so ein bisschen sehen, wer auf meine Seite klickt, aber wer zum Beispiel über Spotify oder über Apple meinen Podcast hört, den kriege ich nicht als Zahlen. Dann hast du überall so Fragmente deiner Hörerschaft.
Ja.
Aber so genau interessiert es mich dann auch nicht, weil es eigentlich ist ja ein Hobbyprojekt.
Ja, so geht es mir auch. Man könnte auch so ein Analytics-Tool sich, glaube ich, für WordPress holen, was auch lesen kann, wie oft der RSS-Feed quasi abgerufen worden ist oder so ähnlich. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann speziell für die ganze Website gilt, die Website selber hat ja auch noch ein RSS-Feed, oder ob man das speziell für den Podcast einstellen kann. Und ich habe mich da auch dagegen entschieden, weil ich mir so denke, wenn ich dann sehe, okay, der Podcast ist lieber gehört worden als der oder so, dann setze ich mich vielleicht auch unter Druck, dass ich denke, oh, beim nächsten Mal muss es aber wieder so und so viel sein. Und ich gucke auch einmal im Jahr bei Spotify rein, eigentlich auch nur, um diese Jahreszusammenfassung mir anzugucken, weil die finde ich ganz witzig.
Ja, genau, das ist cool. Da fällt mir noch ein, vielleicht für alle, die sich überlegen, ob sie doch mal so einen Podcast machen. Es ist wichtig, wenn ihr eine Website erstellt, dass ihr so ein Impressum habt. Es gibt in Deutschland eine Impressumpflicht. Korrigiere mich, wenn ich
Ja.
falsch liege, aber ich glaube, du musst erstmal,
Nee, ist
du
so.
musst dich mit Namen und zwei Kontaktmöglichkeiten da reinschreiben, also E-Mail und Telefon oder so irgendwas. Und du musst eine Datenschutzgeschichte da reinschreiben, also welche Daten du von den Nutzern der Webseite irgendwie abrufst. Und ich habe das über so ein Online-Portal gemacht und ich habe da alles Mögliche angeklickt, weil ich dachte, lieber klicke ich zu viel als zu wenig, weil ich halt jetzt auch keine Rechtsberatung mir gekauft habe, weil wie gesagt, das ist ein Hobby. Also ich weiß gar nicht, ob ich so viele Daten abrufe, wie in meinem Impressum da drin stehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich kein. Also ich fände ja so ein Newsletter ganz cool. Ich finde diese Idee ganz charmant. Hab aber da Angst, mich datenschutztechnisch in die Nesseln zu setzen, weil du dann irgendwo ja eine Liste mit E-Mail-Adressen hast. Und da bin ich einfach. Also ich kenne jetzt niemanden, dem das passiert ist, aber man hört immer wieder irgendwelche Horrorgeschichten, dass Leute abgemahnt wurden und da möchte ich mich ganz weit fern von halten, deswegen lasse ich da die Finger noch von.
Ja, mir geht es ähnlich. Bin schon mal gefragt worden, warum ich kein Newsletter habe. Es gibt da ja inzwischen auch Anbieter, die das für einen übernehmen, also wo man gar nicht selber die E-Mail-Adressen hat von, sondern die tragen sich dann, das kennt man ja, wenn man sich zum Newsletter so meldet, tragen sich in so ein Feld ein. Und dann sammelt dieser Anbieter diese Daten. Und das ist mir irgendwie auch alles noch so schleierhaft. Was macht dann dieser Anbieter mit den Daten? Also das ist mir irgendwie alles auch nichts. Deswegen denke ich immer, okay, wer das tracken will, der kann diesen RSS-Feed nutzen, sowohl von der Website als auch vom Podcast. Das ist das Simpelste, was man tun kann, um selber so ein bisschen zu wissen, also um selber seine Daten so wenig wie möglich herzugeben. Und Feedly ist zum Beispiel, da finde ich, eine total coole App fürs Handy oder auch für ein Tablet oder ein PC, wo man sich registrieren kann. Mit relativ wenig Dingen registriert man sich da. Und dann kann man da jeden RSS-Feed eigentlich abrufen, der im Internet rumfliegt und was mit Blogs zu tun hat, also mit Texten quasi. Ja, also den Podcast kann er nicht abrufen, das ist ja textbasiert, aber da kann man sich einen Podcatcher runterladen, da muss man sich teilweise gar nie registrieren, sondern ja, und dann hat man das und kriegt da jederzeit das mit. Ja. Aber wie spannend, dass wir so ähnliche Gedanken so dazu hatten, wie was so Datenverarbeitung und wo hostet man und so weiter. Es ist irgendwie sehr spannend. Was meine Zuhörer auch mal interessiert ist, wie lange produzierst du an einem Podcast? Also wenn du jetzt vornimmst, wie lange dauert überhaupt eine Aufnahme und wie lange dauert dann bei dir der Schnitt, bis quasi das fertige Produkt da ist? Was würdest du Pi mal Daumen schätzen?
Okay, das kommt drauf an. Also meine Podcast-Folgen, die variieren von der Länge. Und ich kann jetzt mal so sagen, wenn ich meine, dass das jetzt so in Ordnung ist und ich denke, ich habe auch keine Zeit und Leben und mein Motto ist better than perfect, also lieber rausgehauen, als den perfekten Podcast zu machen, dann haue ich das auch schon mal genauso raus, ohne noch zu schneiden. Also ich spreche dann genauso lange, wie ihr das letztlich dann hört. Das sieht man dann am Ende der Aufnahme. Ich mache während dem Sprechen, schneide ich schon meine Jingles rein. Das sind ein paar Klicks. Lass es mal nochmal irgendwie eine Viertelstunde dazu sein. Und dann, das wäre so die kürzeste Variante. Manchmal bin ich dann gut drauf und dann mache ich noch ein paar Ös weg. Allerdings möchte ich auch irgendwie nicht Erwartungen wecken, die ich dann nachher nicht erfüllen kann. Bei mir gibt es alles ziemlich roh. Und da, wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt und es gibt so viele geil produzierte Sachen. Wer da Bock drauf hat, der kann, also da bin ich dann einfach nicht dafür da und ich sage einfach, das ist meine Nische. Und dann kann mir das keiner mehr wegnehmen. was nochmal ein bisschen Zeit dauert, wo ich ein bisschen Zeit drin investiere, sind die Shownotes. Ich mache mir vorher tatsächlich meistens auch ein Google Doc oder irgendwie im Handy eine Notiz mit Dingen, die ich im Podcast erzählen könnte. Ich sammle das so über die Wochen. Wenn ich viel arbeite und nicht stricke, dann steht da wenig drin, dann dauert es einfach länger, bis eine neue Folge kommt. Und wenn ich dann denke, so, jetzt ist da was, dann kriege ich auch irgendwie so einen Redetrang, weil ich das irgendwie in die Welt bringen möchte zu Leuten, die da auch so nerdig unterwegs sind wie ich. Meine Familie möchte das vielleicht so im Detail gar nicht hören, was ich da manchmal zu erzählen möchte. Und dann rede ich da ins Mikrofon, was ja auch irgendwie schon seltsam ist, wenn man sich das mal so, also am Anfang fühlt man sich da total seltsam, man labert vor sich hin und weiß nicht, hört sich das irgendjemand an. Inzwischen habe ich dann schon das Gefühl, ja, da kommt Feedback, das kommt auch was. Und an dieser Stelle an alle Podcast-HörerInnen, gebt euren Podcast-Host Feedback. Wir freuen uns über Interaktion. Wir freuen uns, wenn wir Lebenszeichen kriegen, dass das jemand hört, irgendwie in der Story geteilt, dass eine neue Folge da ist oder manchmal Kommentar auf der Website oder E-Mail, tut so gut und wir verdienen ja, also klar, es gibt auch Leute, die verdienen Geld damit, die freuen sich auch darüber. Aber für mich ist das so die Motivation, dran zu bleiben. Und diese Shownotes, wie gesagt, ich schreibe da runter und dann nach dem Podcast verlinke ich dann die ganzen Sachen, von denen ich geredet habe. Und das dauert dann tatsächlich so ein bisschen, diese ganzen Webseiten da raussuchen. Aber es macht mir auch irgendwie Spaß. Und dann habe ich das auch so für mich, ach, da nochmal hingeguckt, stimmt, da wollte es nochmal. Und es inspiriert mich ja auch. Und dann kommt das, also lade ich es hoch mit dieser Linkliste im Endeffekt. Und ich selber liebe auch Podcasts, bei denen das gemacht wird und wo ordentlich gelinkt wird. Und ich, also es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich dann hinterher alles so anklicke und mir wirklich jeden Link, den die da rausgesucht haben, noch einmal anschaue, weil ich das, ja, irgendwie ist man dann so in dieser Welt drin von den Leuten. Also ich sag mal, wenn ich Gas gebe, bin ich da in 2 Stunden durch. Ich mache dann auch immer noch ein Foto irgendwie dazu. Das kostet auch noch mal so ein paar Klicks. Also ich Fotos, ich schmink mich nicht, ich bin da relativ radikal. Ich knipse dann halt und ich mache das Foto dann noch mit so einer Bildbearbeitungssoftware so ein bisschen kleiner von den Daten her, weil ich auf die harte Tour lernen musste, dass Bilder sehr viel Datenvolumen haben. Und wenn man seine Website mit Bildern zuballert und die vorher nicht verkleinert, dann funktioniert die Website nicht mehr so schnell. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt einen neuen Laptop, wie ich es da mache, muss ich nochmal gucken. Kann das dann meistens irgendwie abspeichern in einer schlechteren Qualität. Die Bilder sind ja klein auf der Website, das fällt dann nicht so arg auf. Und wenn man sich richtig ein Getty geben will, kann man noch ein Logo erstellen für die jeweilige Folge. Ich benutze da Canvas oder Canva. Das ist so ein Tool, das kann man im Browser nutzen, gibt es auch als Handy-App. Da kann man so professionelle Beiträge zum Beispiel für Instagram oder für alle möglichen Formate im Prinzip sich erstellen. Das ist eigentlich so ein Collage-Programm. Und ich habe da einmal mein Logo reingeladen, mein Faserplauderei-Logo und mache dann für jede Folge, steht dann der Titel der Folge da nochmal drunter. Das sind aber so Sachen, das mache ich manchmal auch schon nebenher. Das mache ich dann irgendwie beim Busfahren, klicke ich da mal rein und mache mal so dies, das. Ja, das ist die Vorbereitung. Das war es dann auch. Und dann haue ich das raus und dann ist gut.
Da bin ich deutlich länger dabei, aber bei mir hängt das natürlich auch immer damit zusammen, dass ich meinen Podcast ja immer mit Gast aufnehme und die Tonspuren übereinander bringen, zu gucken, Huster und Räusperlis wegzumachen quasi. Da bin ich auch schon ein bisschen schneller geworden, aber schon allein die Aufnahme dauert meistens 2 Stunden mit dem Gast und dann nochmal 2 Stunden bestimmt. Schnitt und Shownotes und alles quasi. Ja.
Also wenn du das halt ordentlich schneidest, dann hörst du das ja alles nochmal. Dann hast du ja allein schon die Zeit nochmal. Man hat dann irgendwann sogar ein Auge für diese Tonspur und weiß schon, das hier ist ein
Dort muss ich hin.
genau.
Also das, ich höre mir das auch nicht mehr ganz komplett an. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich die Podcast bestimmt 2-3 Mal vorher gehört, bevor der online gegangen ist. Und da wird mir ja ganz Körre im Kopf. Also ich sehe inzwischen auch auf der Tonspur, ist total verrückt. Ich mache das jetzt 5 Jahre und dann sieht man auf der Tonspur, wo was ist quasi. Und kann da relativ gezielt hingehen.
Ja. Ja. Und wenn ihr jetzt auch einen Podcast anfangt, ist es normal, am Anfang hört man es 2-3 Mal, weil man kann ja nicht abschalten, das machen alle. Und irgendwann denkst du halt, ich kann nicht mein ganzes Leben nur darauf fokussieren. Das ist einfach, man wächst da so rein.
Genau, so ging es mir auch. Okay, also ich glaube, jetzt müsstet ihr wissen, wie ein Podcast funktioniert. Und ich bin total begeistert, wie ähnlich das ist bei uns beiden, wie ähnlich wir so an die Sache rangegangen sind. Ja. Schön. Und wir nehmen auch schon ordentlich auf. Und also das wird auf jeden Fall. Also kann sich keiner über kurze Folgen beschweren. Also wirklich, nee. okay, zum Abschluss heute bei mir noch ein paar Termine, die so anstehen in unserer Bubble. Audrey, magst du anfangen? Vielleicht, genau.
Ich mache hier mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, witzigerweise.
Hallo, immer her damit. Wir sind ja unsere Freizeit, na klar, haben wir Werbung.
Also auf www.faserplauderei könnt ihr einen Reiter anklicken, der heißt Wollfeste und Termine. Und da versuche ich regelmäßig zu updaten, was mir so zugespielt wird, was es so gibt an Wollfesten in Deutschland und auch international. Und tatsächlich ist das auch die Seite, die, glaube ich, bei mir am meisten geklickt wird, also mehr als jeder Podcast. und die Seite ist entstanden, weil mir diese Seite gefehlt hat. Ich habe, vor Jahren gab es irgendwie keine sinnvolle Übersicht. Es gibt auf Ravelry irgendwie was mit Terminen und hier mal der und dies und das. Und dann habe ich das einfach zusammengefasst und so nach Jahreszeiten sortiert. Und jetzt in ganz egoistischer Manier sage ich, ich nenne jetzt mal die Wollfeste, die mir naheliegen. Das eine ist das Auersmacher Wollfest, weil das so aus meiner Heimatregion ist und das ist draußen in so einem alten Bauerndorf und das ist sehr, sehr nett gemacht und das ist halt auch nur ein Katzensprung von mir. Also wenn ihr da aus der Gegend kommt, sagt gerne Hallo. Das ist im Juni. Wo steht's? 5. Auersmacher Wollfest, 15. Juni. Oh, das geht los mit eurem Ducati-Karl.
Da könnt ihr könnt euch da hinsetzen und die Socken anschlagen, ihr Lieben.
Richtig.
Auf dem Wollfest.
Und dann werde ich sein in Kassel. Das findet jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal statt. Also letztes Jahr die Leute.
Drittes Mal schon.
Also alle, die da waren, ich kenne, die waren so begeistert davon und deswegen werde ich Samstag, Sonntag auf jeden Fall da sein. Ich muss mal gucken, fährst du auch hin?
Ich fahre Sonntag hin. Mein Mann kommt von der Geschäftsreise am Samstag wieder, muss sich berappeln, damit er Sonntag auf die Kinder aufpassen kann und ich komme Sonntag.
Ey, dann sag mal Bescheid, das würde mich total freuen, dich zu treffen.
Ja, können wir gerne uns treffen. Ich bin, wenn alles gut läuft, mit Sarah van Draht unterwegs und noch ein paar Göttinger Strickmädels.
Ach, wie cool.
Die kennen sich noch nie, die wissen, doch Sarah habe ich schon erzählt, dass da ein paar Strickmädels mitkommen. Ich glaube, aber die Strickmädels wissen noch gar nicht, dass da Sarah mitkommt.
Ach, Sarah, die macht
genau.
den
YouTube-Podcast. Genau, und dann können wir uns da gerne treffen.
Ja.
Genau, also wenn du über YouTube-Podcast was lernen willst, dann von Sarah van Draht.
Ey, also Sarah van Draht macht das so geil, also da vergleiche ich weiß ja schon, dass ich werde das so machen wie der Audio-Podcast. Das wird nicht so ästhetisch sein und so aufgeräumt und ich mache das ja, das ist ja so eine ja. Genussreise, was sie
absolut.
Da abliefert. Ja.
Ja,
Kassel natürlich. Und
darüber hat sie auch mal in einem Podcast bei mir erzählt, deswegen kennen wir uns, wie so ein YouTube-Podcast von ihr entsteht quasi.
Boah, da muss ich mal nochmal nachhören. Und dann wird es hier in der Kante, also ich glaube bei Worms, das Woolcraft Festival geben, Ende August, 30. 31. August. Und ich glaube, das organisiert von Alte Künste, Margit Hoffmann heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Die macht
ja.
Pflanzengefärbte Garne zusammen mit
Frau Wölfchen, ne?
Ja, genau.
Und frag aber nicht, wie die in echt heißt, Frau Wölfchen.
Wir verlinken das.
Ich verlinke
oh
das.
Oh Gott, ich bin... Ah, Frau Wölfchen.
Warte, ja, ja.
Ja, jetzt habe ich einen Hänger. Ich kenne sie natürlich auch von Wollfesten und die hat auch ganz tolle Sachen. Von der habe ich zum Beispiel angefangen, diese Southdown-Socken zu verstricken, diese plastikfreie Sockenwolle. Mhm. Und die hat Spinnfasern und hat auch ziemlich coole Sachen. Das sind so die drei, die ich jetzt mal angedacht habe. Ich nehme aber immer noch...
Heike heißt sie übrigens.
Heike, ja.
Frau Wölfchen heißt Heike.
Lieber nichts sagen, als beim Namen was Falsches sagen, sonst setzt sich das so fest.
Ah ja, das geht mir auch so, wirklich. Das ist einfach nur peinlich.
Ja, aber
genau.
Ja.
Genau.
Ansonsten, also es gibt da jede Menge. Welche sind denn für dich so spannend? Wo wirst du aufschlagen?
Ich fahre tatsächlich nach Kassel. Weil das so das Naheliegendste von uns ist. Und ansonsten werde ich dieses Jahr, glaube ich, auf keinem weiteren Vollfest sein. Weil es terminlich und zeitlich nie klappt. Ich war ein bisschen ärgerlich, dass ich Bielefeld nicht geschafft habe. Das ist schon vorbei. Aber das hat sich auch nicht zeitlich ausgegangen. Ich muss dazu sagen, dass ich ab und zu, also, dass ich vor allem im Sommer an den Wochenenden frei habe. Und ansonsten ist... häufig in den Frühjahrs- und in den Herbstmonaten bin ich als Dozentin an verschiedenen Ausbildungsinstituten unterwegs und das sind Wochenendseminare, also ich bin dann ganz oft arbeiten, wenn andere zu Wollfesten shoppen gehen quasi. Und ich habe immer Glück mit Kassel, weil es im Juli ist und im Juli machen die Ausbildungsinstitute meistens keine Seminare mehr, dann genau, ja. Aber in Kassel bin ich auf jeden Fall, also außer mein Mann liegt hier so brach, dass ich die Kinder nie allein lassen kann, aber genau. Ticket habe ich zum Muttertag gekriegt, also von daher.
Sehr gut. Ja, es gibt ja in Kassel auch noch so ein Freitags-Vorglühen, also dass die Stricknadeln glühen, weiß ich nicht. Da war ich aber zu spät dran, da habe ich kein Ticket mehr gekriegt. Ich bin noch weiter auf der Suche. Wer eins loswerden will, kann sich bei mir melden. Ich nutze diese Wollfeste eigentlich auch immer, um nochmal Kontakte zu pflegen, Leute zu treffen. Ich habe über dieses Ravelry-Forum Podcasting auf Deutsch damals Diana aka Manisdot hier kennengelernt und habe immer so beim Schreiben gemerkt, dass wir so total viel parallel haben und fand die immer schon ganz interessant. Und dann habe ich sie irgendwann kennengelernt in Hamburg und jetzt haben wir uns das so. Ja, wir treffen uns auf Wollfesten. Wir waren zusammen auf der H&H, wir treffen uns in Kassel, wir waren zusammen bei den Wedding Wool Weekend hieß das in Berlin.
Ja, in Berlin.
Und dafür finde ich das Internet ja auch so wunderbar, dass man wirklich, im Prinzip war sie mein unbekannter Zwilling. Also es ist wirklich manchmal erschreckend, wie viele Parallelen wir haben und wir kennen uns halt wirklich nur, also aus dieser Online-Geschichte heraus, jetzt natürlich auch live. Fand ich total cool und ja, freue mich, wenn man dann gerade immer noch hier und da Freunde besuchen kann. Dann versuche ich das zu verknüpfen. Und dann, ach, du hast deinen Karl schon genannt, natürlich. Ich fände es cool, diese Idee kam mir, nachdem du mich angeschrieben hattest, wenn ich auf dieser Wollfest-Seite auch mal so die Klassiker an Knitalongs oder so nennen würde. Ich glaube,
Die so jährlich eigentlich immer stattfinden, ne?
richtig. Es gab ja jetzt wieder die Sock Madness. Da könnt ihr im Lana Filia Podcast nachhören. Das ist ein Wettbewerb, wo Socken gestrickt werden mit verschiedenen Techniken. Und das, ich glaube, das ist also schon, da wird wirklich gekämpft. Das ist nichts für mich,
Ja.
weil die sind richtig schnell. Aber wer da so,
Da geht's um Schnellsein, ja.
genau. Und dann habe ich mir auf einen meiner vielen Zettel was aufgeschrieben, wo ich neulich zum ersten Mal von gehört hatte. Das ist die Super Sock World Championship. Kennst du die?
Okay, nee, habe ich auch noch nie gehört, nee.
Das wollte ich noch mal verlinken. Das ist das Pendant zur Sock Madness, wo man, wo nicht so ein Ausscheideverfahren, glaube ich, ist. Das ist so ein bisschen inklusiver, mit weniger Erster sein. Und war, glaube ich, auch bei der Lana Filia, die hat das vorgestellt. Oder es gibt die Tour de Vlies im Sommer für die
Ja.
Spinnerinnen unter euch. Parallel zur Tour de France werden da
Oktober würde mir auch noch so
ist Oktober,
einfallen. Ist auch so ein
genau.
Riesenkall, der eigentlich immer stattfindet. Ja.
Ja, da
Dann
gibt.
Aprilwend ist, glaube ich, auch inzwischen häufiger stattgefunden. Also, dass man im April seinen Adventskalender verstrickt, ne?
Genau, das war der Frickelcast, hat das, glaube ich, initiiert.
Ja, genau.
Adventskalender ist ja auch so ein Riesending, ey. Das ist, ich habe das, also dieses Jahr, ich glaube, es gibt so viel wie nie zuvor.
Da bin ich Gott sei Dank immun dagegen, weil ich es überhaupt nie mag, überrascht zu werden. Also es ist wirklich, also ich mag schon gerne Adventskalender, so ist es nie, aber ich würde jetzt, also so, ich mache bei so einem Selbstbastel-Adventskalender mit, das finde ich irgendwie nice so, aber ich würde mir für so viel Geld keinen holen, weil ich glaube, ich nur enttäuscht werden könnte. Also ich bin so einer, den man relativ schnell enttäuschen kann und dann denke ich immer, ach, bin ich echt jetzt froh, dass ich dagegen so immun bin. Ich glaube, sonst.
Geht mir ähnlich. Ich hatte früher ab und zu ein, meine Mutter ist, also die spinnt auch viel und die haben so eine Spinngruppe in Auersmacher. Daraus ist auch dieses Wollfest entstanden und die machen manchmal so einen Tausch-Adventskalender, wo dann jeder 24 Päckchen packt und sowas hatte ich dann schon mal, aber das war dann kostenmäßig total im Rahmen oder. Ich habe mir einmal auf dem Wollfest bei Rock the Wool, weil ich die sehr mag, wir haben uns mal auf dem Jahncamp kennengelernt, dann, weil ich was kaufen wollte bei ihr, aber dann habe ich gedacht, gut, dann bestelle ich mir jetzt hier den Adventskalender, dann habe ich mir so ein Mitbringsel bestellt. Aber wie du sagst, ich habe mich dann über jedes einzelne Knäuel gefreut, aber so richtig was gemacht habe ich noch nicht damit. Ich mag es auch lieber, Projekte zu haben. Und ich freue mich auch total, wenn ich bei den anderen nur gucke. Also es reicht mir schon.
Ja, geht mir genauso. Ich meine, es gibt auch viele Adventskalender, die ja eine Anleitung dann damit beilegen, wo man dann aus den Garn, die da drin sind, auch schon gleich was verstricken kann. Aber da bin ich genauso, wo ich mir denke, ach, und was ist, wenn mir die Anleitung nicht gefällt, so, und
Und dann hast du
ach,
das
und
nachher ein
wem
Jahr.
erzähle ich denn das? Und dann muss ich das im Podcast vielleicht auch noch erzählen, dass ich nie so begeistert war. Ah, nee, das nee, sowas lasse ich gleich ganz. Ja. Und da, manchmal bin ich aber auch neidisch. Also manchmal sehe ich dann die Wollkalender, Kalender zum Beispiel von Madame Benoit, habe ich bis jetzt jedes Jahr gedacht, boah, der war schon schön. Ja, und das denke ich jedes Jahr. Und man könnte sie sich einfach mal kaufen. Und dann denke ich aber wenn ich mir jetzt kaufe, dann ist der bestimmt zum ersten Mal nicht schön. Und dann habe ich so viel Geld ausgegeben. Und dann gucke ich mir wieder an und denke, ah ja, war schon schön.
Ja, so ging es mir. Ich habe mir einmal
Total bekloppt.
von Isolda Tieck, die hat immer vor Weihnachten, hat sie so ein Anleitungsding, das heißt Knitworthy. Und ich habe dann irgendwann verstanden, da sind so kleine Sachen drin, Mini-Projekte für Leute, die man irgendwie noch beschenken will. Und dann gibt es irgendwie, wenn du das früh buchst, dann kriegst du das günstiger. Und das habe ich einmal gemacht und das hat mir beim ersten Mal total gut gefallen. Und habe ich auch immer noch Projekte, die ich daraus stricken werde. Und dann habe ich das im nächsten Jahr wieder gekauft. Die Sachen waren okay, aber haben mich nicht mehr so vom Hocker gehauen. Habe ich auch gedacht, naja, also im Endeffekt reicht's auch, wenn du es dir dann hinterher kaufst oder die Anleitung hinterher kaufst. Und notfalls könntest, ja, ich finde auch das sieht immer schön bunt aus und das gefällt mir fürs Auge. So ein Fade irgendwie wie Pink Queen Yarns macht ja auch wunderschöne Fades. Aber ob ich die dann auch wirklich trage, so ist halt die andere Frage, ne? Nee, muss dann der Stash so sein, dann halt lieber diese Nude-Töne und dann diese geilen Qualitäten, wo ich halt weiß, das werde ich dann auch einen ganzen Tag anziehen. Runter, ja.
Bezüglich deiner Sache für dieses Stricken am Freitag, ich weiß nicht, ob du schon gemacht hast, ob du die Katja von Strickwert 34, die das ja organisiert in Kassel, mal direkt anschreibst, wenn die irgendwie, die hört ja vielleicht auch eher mal, wenn jemand keine Zeit hat oder nie kommen kann, weißt du? Weil die kriegt ja dann eher mal gesagt, kann ich die Karte zurückgeben, Anführungsstrichen. Vielleicht kann man die auch direkt anschreiben und sagen, hey, wenn jemand bei dir eine Karte zurückgeben will, kannst du den vielleicht mit mir connecten oder so.
Oh
Das
ja,
fällt
das
mir
ist eine
gerade so
gute
ein.
Idee, ja.
Und die ist eine ganz liebe.
Kannst du mir noch mal den
Genau.
Namen sagen?
Ist sie auch gleich verlinkt,
Ah,
weil ich
okay.
habe nämlich, die macht noch eine zweite Aktion dieses Jahr und die habe ich hier bei Termin genannt. Katja von Strickwerk 34 ist das. Dann kriegen wir erstmal
Ah.
den Termin. Ich habe hier nämlich schon zwei September-Termine, total spannend, was manchmal in so in meine Blase reingespült wird. Der erste, es fängt am 1. September ein Crochet-Along, also ein Häkel, gemeinsames Häkeln und Mystery heißt ja immer. Man weiß nicht vorher, was es wird. Und der Crochet-Along, der ist mir irgendwie bei Instagram reingespült worden, heißt Pulka Purple Heart by Purple Heart Crochet-Along quasi und wird von der Häkeln mit Niesje. Also ich habe es euch jedenfalls verlinkt. Gehostet also für alle Häkelnden unter euch, könnt ihr ja dort mal reingucken. Ich glaube, es geht bei diesem Purple Heart darum, ich würde Bobble dazu sagen, also so eine Verlaufsfarbe zu verstricken quasi, die eben Purple ist. Aber guckt euch das nochmal genauer an. Also es ist alles eigentlich in Deutsch beschrieben, auch wenn der Mystery Knit Along, Crochet Along ein bisschen Englisch klingt. Und dann im September veranstaltet nämlich die Katja von Strickwert in Kassel die erste Strickkultur. Vom 25. September bis zum 28. September. Und das ist so ein bisschen wie eine Strickreise nach Kassel. Also wenn man sagt, hey, ich will mal Kassel besuchen und irgendwie mit Strickerinnen was zusammen machen, dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben. Es wird nämlich Stricken und Kulturereignisse so miteinander vermischt. Also es gibt da Museumsbesuche und kommen irgendwie Leute, die was erklären. Und also müsste mal auf die Website gehen. Klingt total spannend, was sie dort vorhat und ja, ich dachte, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Genau, also man lernt ein bisschen Kassel kennen und Museumskultur und strickt halt auch parallel ganz viel und genau. Und hat Essen, glaube ich, einen gemeinsamen Abend mit Essen auch ist geplant. Und ja, also jedenfalls, also wie so eine Art Strickreise, würde ich mal sagen, ist das, die da stattfinden soll. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie da der Kartenbestand ist. Weil tatsächlich ist bei solchen Sachen ja immer ganz schnell ausverkauft. Aber guckt einfach selber. Klickt euch da mal durch und wenn euch das interessiert.
Sehr cool,
Dafür
ja.
ist mir jetzt Kassel tatsächlich zu nah dran, als dass ich eine Strickreise nach Kassel machen würde. Und tatsächlich bin ich an dem Wochenende auch wieder zu so einem Workshop-Wochenende in Kassel. Also vielleicht, wollte schon mal Katja fragen, vielleicht komme ich mal kurz vorbei und gucke mir mal die ganzen Teilnehmer an und winke mal. Genau. So, Dele, das sind wir hier für diesen Teil durch quasi. Und jetzt, wenn er nicht schon von Audrey kommt quasi und das euer zweiter Teil war, wäre jetzt die Chance, zu Audreys Podcast zu springen und sich den zweiten Teil anzuhören. Oder eben, wenn das euer zweiter Teil war, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat mit uns hier zusammen. Genau, aber wir nehmen jetzt hier noch fleißig Audreys Teil jetzt auf. Von daher hier an dieser Stelle erstmal tschüss, oder?
Tschüss und frohes Stricken wünsche ich euch.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.